Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zum Auftakt von Deutschlands erstem All-Star Zach LaVine Appreciation Podcast. Selbstverständlich mit mir, Max Marbeiter, und dazu natürlich auch wie jede Woche dabei, selbst schon seit Jahren ganz großer Zach LaVine Anhänger, Verteidiger und auch Jünger, der auch heute wieder unvergleichliche.
Ole Freaks.
Und Ole, es ist unfassbar, es ist passiert. Ja. Also ich meine, ich habe Lobbyarbeit betrieben quasi bei dir eher, aber so grundsätzlich. Und jetzt ist es wirklich so, Zach LaVine ist All-Star. Als wir drüber gesprochen haben, warst du noch nicht so überzeugt. Wie sieht's mittlerweile aus? Bist du auch glücklich?
Es ist tatsächlich ja so, dass es ein paar Wochen her ist und seitdem hat er halt gefühlt nochmal eine Schippe draufgelegt. Also vor allem haben die Bulls auch ergebnistechnisch ja einfach ein bisschen besser abgeschnitten in letzter Zeit. LaVine ist momentan ja vor allem irgendwie in engen Situationen, so am Ende von Spielen, einfach echt nicht zu stoppen. So von daher finde ich das jetzt vollkommen okay. So die letzten Tage habe ich dann auch nochmal drüber nachgedacht, wie ich das jetzt halt so aktualisieren würde gegenüber dem, was wir neulich in der Folge dazu so gesagt haben. Und ja. LaVine war schon jemand, bei dem ich dachte, der hat den Sprung eigentlich verdient. Also wir hatten noch über zwei weitere Leute damals, glaube ich, ein negatives Urteil gefällt, die es jetzt reingeschafft haben. Aber bei Zach ist okay. Ich meine, du wolltest ihn damals statt Tatum reinmachen. Das war halt das große Problem.
das war quasi die Provokation, die dich da überhaupt dazu bewogen hat, zu sagen, es geht eigentlich nicht. Also du hast dann eher so ein bisschen den Abwehrmodus automatisch geschaltet in dem Moment dann.
Ich muss da dann halt auch meine Jungs verteidigen. Du weißt, wie das ist mit deinen Jungs und mit meinen Jungs. Ja. Und irgendwann treffen sich die Jungs und hauen sich gegenseitig auf die Fresse. Aber mittlerweile haben die Bulls und Celtics ja ziemlich die identische Bilanz. Deswegen also kann ich da halt auch nicht mehr ganz so weit von oben herab urteilen. Und Zach LaVine hat es verdient. Also muss man wirklich sagen, er hat spielt eine brutal gute Saison. Vor allem offensiv natürlich, aber defensiv, ich glaube, er ist mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm wie sein Ruf. Und es ist halt ein bisschen schwierig, so einen Ruf, wenn du den erstmal erarbeitet hast, über viele Jahre dann abzulegen. Und ich würde ihn jetzt auch immer noch nicht mit einem guten Verteidiger gleichsetzen oder so, das überhaupt nicht. Aber es geht vielleicht in die richtige Richtung. Und ja, offensiv gibt es da sowieso momentan einfach verdammt wenig zu meckern.
Phasenweise ist er tatsächlich ein guter Verteidiger. Das finde ich aber ganz interessant, dass du das sagst mit dem Ruf, weil ich nämlich den Gedanken die Tage auch hatte, weil halt je mehr er sich im Vordergrund gespielt hatte, desto mehr sind natürlich irgendwie so die National Broadcaster und auch die Journalisten, die normalerweise überregional arbeiten und halt nicht jedes Ziel oder halt sich die Teams immer mal wieder so in Zyklen anschauen. Und haben halt dann, finde ich, hat man auch so gemerkt, wie sie eben auch noch so dieses quasi den Gedanken von Zach LaVine, dem unfassbar miesen Verteidiger hatten und auch zum Beispiel Zach Lowe und halt auch die Statistiken aus den letzten Jahren und auch teilweise auch noch aus diesem Jahr haben, die es natürlich auch untermauern. Und dann erst so langsam so dann ums Eck kommen, so, ja, okay, irgendwie so, je mehr man anschaut, und dann, das ist halt so dieses Ding. Also es ist ja auch jeder, der sich mit den Bulls mehr beschäftigt, jetzt auch die ganzen Bulls-Writer, die halt auch am Anfang der Saison war es halt auch so, okay, LaVine, kein guter Verteidiger, hat sich immer so ein bisschen, zwar ein bisschen gesteigert über die letzten Jahre, aber man ist so ein bisschen vorgepolt und dann fällt es natürlich auch viel mehr auf, wenn er mal wieder irgendwie eine Rotation verpennt oder wenn er mal wieder irgendwo steht, wo er nicht stehen sollte. Und je mehr Spiele du dann anschaust, desto öfter kamen dann halt schon diese Situationen von ihm, in denen er A gut rotiert hat oder halt im 1 gegen 1 einfach auch wahnsinnig gut verteidigt hat. Und es ist natürlich, ich glaube, mittlerweile gibt es diese eine Statistik, ich muss echt sagen, bei den defensiven Statistiken bin ich jetzt nicht so bewandert, aber diese
eine Statistik, die sind auch alle nicht so toll. Also das ist ja das Problem. Genau.
Und also eine irgendwo, also jetzt mittlerweile halt ein leicht unterdurchschnittlicher Verteidiger. Und ich habe mir das jetzt auch mal so ein bisschen in den letzten Spielen mal versucht, immer so ein bisschen zu verfolgen. Und klar, wie gesagt, du hast immer noch die Momente, in denen er halt so ein bisschen pennt, aber er ist halt, was halt bei ihm einfach grundsätzlich das Ding ist, halt, es ist ihm nicht wurscht, sondern er hat halt, also er versucht, sich zu verbessern und er zeigt Einsatz und hat sich gerade auch im 1 gegen 1, finde ich, verbessert. Und auch da einfach macht er mittlerweile einen relativ soliden Job. Also von daher.
Ja, und gerade was du wegen den National TV Writer sagst und so, ich glaube, das große Ding ist halt, man hat ja bei ihm über Jahre gesagt, Verteidigung spielt er nicht, vorne kann er zwar alles, ist aber nicht wirklich effizient. Ja. Mit Statistiken kannst du ja ganz easy belegen, dass er jetzt absolut effizient ist offensiv. Also, dass er, seine Quoten sind überragend, dass das Offensivrating der Bulls ist besser durch ihn und er trägt da ja sehr offensichtlich positiv dazu bei. Und weil es halt diese, sage ich mal, so einfachen und relativ aussagekräftigen Statistiken für die Defense nicht unbedingt gibt, beziehungsweise man sich da halt reinarbeiten muss, diverse Sachen irgendwie auseinander dividieren muss und sich dann am besten auch noch 10 Spiele nacheinander von ihm angucken muss, um zu sehen, wie sieht das dann wirklich aus.
Genau.
Ist das einfach komplizierter und deswegen ist es auch viel schwieriger, absolut, so diesen Ruf abzulegen. Aber also ich vertraue dir, du sagst mittlerweile leicht unterdurchschnittlich. Und also was ich jetzt zuletzt von ihm gesehen habe, war halt auch, natürlich gibt's irgendwie so Szenen, aber er versucht's, ne? Und das ist ja gerade bei solchen Spielern manchmal einfach auch schon, ja, einfach ein großer Fortschritt. Und ich glaube, im Vergleich, also bei ihm im Vergleich zu von vor ein paar Jahren ist es ja tatsächlich einfach ein Fortschritt, dass er es viel mehr versucht.
Und ich meine, es gab zum Beispiel, also er hat mittlerweile auch Bock, halt die besten Spieler des Gegners zu verteidigen. Also wir sind momentan tatsächlich Zach LaVine-Podcast, merke ich gerade, aber
ich wollte es gerade sagen. Aber ich meine, wir geben den Leuten, was sie wollen.
So ist es. Deshalb seid ihr alle dabei, ne? Aber letztens, als gegen Detroit, haben sie ja dieses riesen Comeback hingelegt und da war ja Jeremy Grant so heiß. Und da hat er wohl dann so Richtung drittes Viertel zu Billy Donovan gesagt, so er würde gern Jeremy Grant verteidigen. Und ich habe dieses Zitat gesehen, bevor ich mir das Spiel angeschaut habe. Und hab da mal geguckt und tatsächlich gab's dann. Und er hat ihn dann verteidigt und er hat ihn auch gut verteidigt. Und hat im dritten Viertel, hat ihn auch so ein bisschen eingebremst. Also Grant ist dann wieder, hat so ein bisschen mehr seinen Rhythmus gefunden, aber er hat ihn dann wirklich über eine Phase so ein bisschen, da habe ich dir, glaube ich, sogar geschrieben, ne, wie er ihn an die Kette gelegt hat.
Ja, absolut.
War natürlich leicht übertrieben. Aber er wollte quasi dieses Assignment und hat es auch, also würde ich jetzt sagen, aus meiner Perspektive nicht schlecht gemacht und hat damit auch so einen Beitrag geleistet, so die Pistons Offense allgemein so ein bisschen einzubremsen. Und das sind halt einfach so Sachen. Also er hat halt irgendwie so diese Leaderrolle so ein bisschen angenommen, auch offensiv, dass er es nicht erzwingt mehr. Ich meine, du hast ja auch, ich fand es auch schön, dass du gesagt hast, dass du geschrieben hast, dass du dir freiwillig Kings gegen Bulls angeschaut hast.
Wow, sehr unterhaltsam. Ja, also ich meine, die Kings schaue ich sowieso sehr gerne diese Saison, aber auch die Bulls werden zunehmend irgendwie angenehmer zu sehen. Also muss ich wirklich sagen.
Ja.
Das kann man schon machen.
Ja, auf jeden Fall. Großer Shoutout auch an Billy D an dieser Stelle, der Wunderdinge erwartet. Meiner Meinung nach Frontrunner für den Coach of the Year natürlich, selbstverständlich.
Und selbstverständlich.
Ja, also wie noch krasser eigentlich als letztes Jahr in OKC. Nein, Quatsch. Aber wir wollen jetzt nicht direkt von All-Star Zach LaVine zum Coach of the Year Billy Donovan kommen. Das wäre jetzt. Also,
genau, lass uns lieber über den Rookie of the Year Patrick Williams reden.
So sieht's aus. Dieser Dreier.
Ne? Ja, ja.
Also, ja. Egal. Gut. Vielleicht erzählen wir euch, worum es heute auch außer Zach LaVine noch gehen wird.
Ach so, ich dachte, das war die Folge.
Ach so, ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Nein, natürlich sprechen wir über, jetzt gleich am Anfang, gehen wir direkt zu den ganzen All-Stars über. Also, wer ist dabei? Wer hat uns überrascht? Wie gesagt, wir haben ja bei Patreon schon drüber gesprochen. Dann sind die Wolves kurz Thema. Es gab einen sehr schönen Dank letzte Woche. Es gab leider auch eine Trainerentlassung und direkt ein Trainer-Signing bei den Wolves. Die Wizards, 5 Siege in Folge, dann jetzt vergangene Nacht gegen Clippers verloren, aber man scheint auf einem guten Weg zu sein. Es gab auch ein paar Twists. Ich habe auch gesehen, Ole hat da sogar den Wizards eine Kolumne gewidmet, beziehungsweise die erste Seite seiner Kolumne gewidmet, womit wir vor 4 Wochen auch noch nicht unbedingt gerechnet hätten.
Auf jeden Fall nicht in positiver Hinsicht.
Nicht im positiven, nicht ganz genau. Und dann ganz kurz noch das Porzingis-Gerücht greifen wir noch kurz auf und selbstverständlich unsere neue Rubrik, die willkürlichen Gedanken, werden wir auch noch los. Dazu haben wir für diese Woche einen sensationellen Patreon-Plan. Denn auf unserer Patreon-Seite, die da lautet patreon.com/korbiger-podcast und korbiger mit
AE,
so sieht das aus, da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an all die, das schon tun. Andererseits bekommt ihr dafür extra Content. Und da werden wir morgen oder übermorgen ein spezielles All-Star-Format launchen. Wenn nicht launchen, wir werden halt einmal drüber sprechen. Also es wird keine Serie. Einmal machen wir. Und dazu
danke für die Klarstellung.
Ja, muss man auch, ne? Ja. Und dazu noch ein kleiner Hinweis. Natürlich, wir hatten, der Bandwagon läuft wieder aus. Auf Instagram haben wir euch gebeten, uns zu sagen, welchen Bandwagon wir besteigen sollen, das allseits beliebte Format per Bandwagon durch die Association, das wir, glaube ich, durch die letzten 2 Saisons gezogen haben, dass wir diese Saison noch nicht gestartet haben, starten wir jetzt wieder. Allerdings, bei Instagram haben wir es gesagt, unter neuen Parametern, wir machen eine Vorauswahl an Teams, ihr wählt das Team, danach schauen Ole und ich 2 Wochen lang dasselbe Team an und werden dann unsere Eindrücke schildern. Jetzt war das mit der Umfrage, sagen wir mal, holprig. Ja, wie gesagt, es gab da Informationen, dass die Sache, so wie wir das angeleitet haben, funktioniert. Es hat auch halbwegs funktioniert. Wir haben nämlich ein Ergebnis. Und unser Ergebnis, denn einige hatten Angst, es sind die Knicks. Es sind nicht die Knicks geworden, es sind die Sacramento Kings geworden. Und Ole hat es gerade schon gesagt. Ich meine, Ole, du bist eigentlich zufrieden damit, oder?
Ich habe da überhaupt nichts gegen einzuwenden.
Ja, das ist sehr gut. Ich auch nicht. Das heißt, wir werden jetzt die Kings anschauen. Zum Beweis werde ich natürlich auch noch das Ergebnis posten.
Später. Wir sind nämlich ein transparenter Podcast.
Ja, Transparenz ist uns sehr, sehr wichtig. Das heißt, ihr seht genau, was Sache ist. Und es ist aber natürlich nicht das letzte Mal. Ich habe schon gesagt, wir wollen dynamischer werden. Und beim nächsten Mal dann werden wir wieder euch fragen, wieder eine Umfrage starten und diesmal auch noch ein wenig transparenter. Wir wissen schon genau, wie wir das anstellen werden. Und es wird überragend. Es werden auch Teams dabei sein, die ihr jetzt vielleicht vermisst. Es werden vielleicht sind die Cavs dabei. Wer weiß. Vielleicht sind auch die Bulls dabei. Aber die mittlerweile ja schon Richtung Contender tendieren, wahrscheinlich eher nicht.
Von daher reden aber wir sowieso jetzt, jede Woche über die Bulls.
So ist es ja eben, genau. Aber wir können so eine Folge widmen eigentlich. Nee, egal. Auf jeden Fall, der Bandwagon rollt ab sofort Richtung Sacramento. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt zu den All-Stars. Die Starter waren ja schon bekannt. Jetzt kennen wir auch alle Subs. Und vielleicht lesen wir erstmal vor, wer jetzt noch so dabei ist, würde ich sagen, oder? So, dann so.
Klingt für mich nach einem sehr soliden Plan, ja.
Das stimmt, stimmt. Du bist da ja auch immer sehr dahinterher. Ich vergesse das ja gerne mal, deswegen dachte ich, wollte dich auch ein bisschen stolz machen, so zum Anfang.
Und sauber.
Genau. Gut, oder? Also, der Westen. Mit dabei, jetzt neben den Startern, sind Chris Paul, Paul George, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Rüdiger Gobert, Zion Williamson und Anthony Davis. Möchtest du an dieser Stelle reingrätschen oder soll ich noch den Osten vorlesen?
Also wir können nur schon jetzt erwähnen, dass Anthony Davis wahrscheinlich nicht spielen wird, weil er verletzt ist und dafür dann jemand nachrückt, der hardcore gesnappt wurde.
Hardcore gesnappt. Ich habe eine Idee, wie du meinen könntest, aber ich lasse den Cliffhanger noch ein bisschen hängen und lese jetzt ganz kurz den Osten vor. Da haben wir nämlich
Hardcore-Snap kann man googeln. Weißt du, was da dann bei rauskommt? Ich mache es jetzt nicht, aber es ist einfach nur eine offene Frage.
Ich würde die Frage auch offen belassen. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich möchte es auch nicht nachgucken.
Ihr Schmutzfinken. Also irgendjemand wird es ausprobieren oder es wahrscheinlich
ich sagen. Ich denke auch, genau. Ja, okay. Sagt Bescheid, wenn ihr es wisst. Im Osten, wenig überraschend, James Harden. Dazu Julius Randle. Ist mir vorher auch gerade eben uns im Vorgespräch aufgefallen, warum der Name Julius Randale bei uns noch nicht Einzug gefunden hat. Haben wir uns ein wenig gewundert. Werden wir ab jetzt nachholen. Dann für mich persönlich überraschend und auch nicht nachvollziehbar Jason Tatum. Jaylen Brown, dann vielbesagter Zach LaVine, Ben Simmons und Nikola Vucevic. Und jetzt meine Frage an dich. Größte Überraschung Vucevic?
Ja, eigentlich schon. Also wenn man bedenkt, wie schlecht sein Team ist und wie, sag ich mal, ähnlich seine Statistiken jetzt zum Beispiel mit Domantas Sabonis sind, der bei einem viel besseren Team ist, was jetzt keinen All-Star hat, würde ich schon sagen, das ist so am ehesten der Spieler, bei dem es mich überrascht hat. Also ich finde, beide haben von den Zahlen her natürlich einen Case und Vucevic ist nicht zu beneiden für seine Situation und er holt da echt viel raus. Also individuell gibt es da wirklich sehr, sehr wenig zu meckern, aber ich glaube, für meinen Geschmack, wenn man da jetzt gesagt hätte, wir brauchen einen Big Man, der krasse Zahlen auflegt, dann hätte ich eher Sabonis gesagt. Also ich finde seine Rolle in Indiana schon sehr wichtig. Ich meine, als wir neulich mal drüber geredet haben, waren wir eher bei Brockton, aber so gefühlt hat, also Backcourt ist, glaube ich, ein bisschen voller als Frontcourt sozusagen und da wäre vielleicht eher noch eine Möglichkeit gewesen und deswegen hätte ich gesagt, Sabonis hätte da schon auch einen Case gehabt und Bam Adebayo ist da natürlich auch noch ein Name, der jetzt nicht aufgekommen ist. Muss man dazu sagen, die Heat sind jetzt auch nicht gerade wahnsinnig gut unterwegs in dieser Saison, deswegen ist es jetzt auch nicht, um das nochmal hervorzubringen, ein Hardcore-Snap, wie man es jetzt aktuell überall auf Twitter lesen kann, dass der und der Spieler nicht nominiert wurde, aber naja, also so einen gewissen Ärger könnte ich da dann schon nachvollziehen. Also sowohl bei Randall als auch Vucevic, da zählen halt die nackten Zahlen sehr viel.
Und das finde ich in zweierlei Hinsicht relativ interessant. Also einerseits, also Adebayo wundert mich schon extrem, einfach weil wir ja drüber gesprochen haben, dass die Heat natürlich wirklich Probleme haben, vielleicht auch ein bisschen, klar, so ein bisschen Enttäuschung irgendwo jetzt letztes Jahr Finals und dieses Jahr läuft es noch irgendwie überhaupt nicht und also kann man sagen, hinter den Erwartungen zurück, aber individuell ist Adebayo ja nicht hinter den Erwartungen zurück und da hätte ich jetzt schon irgendwie erwartet, dass er da fix mit reinkommt. Zumal ja, wie gesagt, jetzt bei den Magic läuft es ja auch nicht, wobei die natürlich auch extrem verletzungsgebeutelt sind. Interessant finde ich, aber ich meine, die Coaches wählen ja die Spieler. Und das heißt ja, die Anerkennung für Vucevic scheint schon relativ groß zu sein bei denen, die jetzt halt was zu sagen haben, sozusagen sportlich. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das eventuell auswirken könnte auf, das ist rein spekulativ, aber auf einen potenziellen Trademarkt oder wie auch immer, ob da irgendwo vielleicht, ob man dann doch, ob viele, ja, wir haben ja auch schon über Vucevic gesprochen, wie er denn wo reinpassen könnte und ob vielleicht doch die Anerkennung oder ob sein Status vielleicht doch bei den Coaches und bei den Teams vielleicht ein bisschen höher ist, als wir es vielleicht gedacht hätten. Also es kann jetzt natürlich auch überhaupt kein Zusammenhang da sein, aber das finde ich jetzt irgendwie so ein, habe ich mir jetzt gerade gedacht, einen ganz interessanten Randaspekt, den man vielleicht mal über die nächsten Monate auch noch beobachten kann und sollte.
Meinst du, ist das vielleicht auch ein Faktor, dass die Coaches so ein bisschen genervt davon waren, wie sehr alle auf diese Heat-Culture abgegangen sind und wie sehr sich die Heat vor allem auch selber permanent dafür gefeiert haben? Meinst du, das ist vielleicht irgendwann, kommt da so ein kleiner Nerveffekt auf oder ist das dann schon zu kompliziert gedacht?
Naja, also ich meine, man hört ja oder man spekuliert ja oft mal, dass es irgendwie so ein bisschen so dieses, also gerade so, wenn man sich selber so ein bisschen feiert und das dann halt und das dann vor den Medien auch noch bereitwillig angenommen wird, dass das bei anderen dann schon mal so ein bisschen so ein Ding auslöst, dass man, naja, so eine Gegenreaktion auslöst. Von daher ist es vielleicht gar nicht so abwegig. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man es unbedingt an Adebayo dann irgendwie.
Ja, Butler ist ja auch kein All-Star geworden. Ich meine, Butler hat auch nicht so viel gespielt, aber. Ja,
eben,
so.
Genau. Bei Butler hätte ich jetzt einfach so gesagt, dem haben einfach die Spiele gefehlt. Aber ich meine, Adebayo ist Adebayo nicht irgendwie auch so ein guter Dude? Also so ligaweit auch irgendwie anerkannt als guter Dude? Also den man da nicht unbedingt, wenn man den Heat eins reindrücken will, dann nicht Adebayo aussucht, sondern, weiß ich nicht.
Irgendwem sonst. Die Antifigur ist Tyler Hero auf jeden Fall, meiner Meinung nach.
Auch kein All-Star.
Ja, gut. der ist aber kein Hardcore-Snap. Der ist nicht mal ein Softcore-Snap oder irgend sowas sonst. Also eigentlich gar kein Snap, aber.
Ja.
Nee, war nur so ein Gedanke, der mir da gekommen ist. Ich finde auch, dass Bam jetzt jemand ist, der überhaupt nicht irgendwie unsympathisch wirkt, sondern im Gegenteil. Aber wer weiß. Also irgendwas werden sich die Coaches schon dabei gedacht haben. Und also
hoffentlich.
Vielleicht ist es so, also so, wenn du jetzt irgendwie so aus der Perspektive denkst, für wen muss man am meisten planen, wenn man gegen das Team spielt. Vielleicht ist da momentan Vucevic wegen seinem Wurf und sein Low-Post-Moves irgendwie auch noch das ein Stück weit der kompliziertere Spieler. Das
stimmt
also
natürlich.
Ja. Ist nicht unbedingt mein Eindruck, aber das können die ja besser beurteilen als ich. Also das kann da schon natürlich mit reinspielen.
Ja. Das ist ein ganz guter Punkt, das stimmt. Weil so ein ich meine, wie sieht ein Coach sieht einen Spieler nochmal aus einer anderen Perspektive, also ein gegnerischer Coach. Also das find ich ganz interessant. Aber Randall, passt es für dich? Einfach auch, weil die Knicks ja auch wirklich, ich meine, er ist ein essentieller Bestandteil der Knicks und die Knicks stehen da deutlich besser da, als wir alle erwartet hatten.
Ja, er ist offensiv absolut der Focus-Point irgendwie von ihnen. Insofern, also seine nackten Zahlen sind ja auch ziemlich, ziemlich überragend, wenn man bedenkt, dass er, obwohl sein Wurf, finde ich, immer noch ein bisschen komisch mittlerweile, komisch aussieht, irgendwie auch bei einer Dreierquote von 41% angekommen ist. Dazu 23 Punkte, 11 Rebounds, 6 Assists. Das liest sich halt im Prinzip ähnlich wie das, was Sabonis macht, nur dass Sabonis halt bessere Offensivspieler um ihn herum hat, meiner Meinung nach, überwiegend. Und Randall, der schultert da schon extrem viel. Und ich glaube, bei ihm kommt auch nochmal hinzu, im Gegensatz zu vielen anderen, die da jetzt irgendwie in der Verlosung waren, er war noch nie All-Star, er hat einen Riesenschritt, finde ich, gemacht in seiner Entwicklung im Vergleich zur Vorsaison und eigentlich zu allen Versionen, die wir vorher von ihm gesehen haben. Und insofern kann man das schon honorieren. Also ich habe mich ein kleines bisschen gewundert. Ich dachte immer, er wird vielleicht der Spieler, der nicht nominiert wird, bei dem die Leute dann am lautesten schreien, warum er nicht nominiert wurde. Mhm. Aber das ist jetzt Devin Booker. Deswegen, also es ist schon okay. Also ich finde, Randall hat es verdient. Man hätte auch für andere Leute argumentieren können. Ich finde, also wir haben da ja auch neulich schon drüber gesprochen, es gab ein großes Teilnehmerfeld. Es gab viele Leute, die es irgendwie von den Zahlen her absolut verdient hatten. Aber wenn man hier dann irgendwie auch so unser allseits beliebtes Narrativ mit einbezieht, dann hat er als quasi der Hoffnungsschimmer in New York es irgendwie auf jeden Fall auch verdient.
Ja, finde ich auch. Also da wäre ich jetzt bei dir.
Shoutout an die Stadt New York mit 4 All-Stars.
Genau wie LA. Stimmt. Man hätte es. Gut, ich meine, bei den Nets war es irgendwie ein Selbstläufer.
Also, schon.
Seine oder er tradet dir 3 All-Stars, dann hast du auch 3 All-Stars. Aber bei den Knicks tatsächlich überraschend. Auch ganz cool, dass die Knicks wieder einen haben. Bevor wir jetzt zum Westen kommen, damit zu Devin Booker, Trae Young?
Snap. Ja, die Hawks sind halt in letzter Zeit nochmal richtig hart wieder in die falsche Richtung gegangen. Es geht ja die ganze Zeit irgendwie so hin und her. Und wenn wir über Teams wie Miami als Enttäuschung reden, muss man ja sagen, dass die Hawks da keinen Deut besser sind. Ich glaube, die Heat haben sie mittlerweile sogar überholt. Und natürlich hatten die irgendwie viele Ausfälle, aber ist halt irgendwie schon klar den Möglichkeiten hinterher. Und ich glaube, ich zumindest habe immer gedacht, ich nehme eher Trae Young als Zach LaVine, so quasi als den All-Offense-No-Defense-Spieler. Aber das hat sich ja mittlerweile ein bisschen korrigiert. Ja. Und ja. LaVine ist auch der effizientere Offensivspieler. Also Trae Young hat zwar vielleicht, oder hat auf jeden Fall, glaube ich, als Playmaker natürlich eine größere Rolle, aber wenn man bedenkt, was jetzt irgendwie diese Saison dann konstant abgeliefert wurde, ist LaVine da schon vor ihm zu sehen, finde ich. Und der Backcourt ist halt, also man muss ja immer sagen, wenn jemand gesnappt ist, wer ist denn derjenige, den man rausnimmt, wenn man Trae Young da jetzt reinpacken will? Und das finde ich halt relativ schwierig, weil alle Spieler, die da statt ihm stehen, haben meiner Meinung nach bisher eine bessere Saison gespielt. Oder wie siehst du das?
Ich sehe es genauso. Also für mich war er damals, als wir gesprochen haben, war Young noch drin?
Ja, bei mir auch, statt LaVine.
Genau, ich glaube, bei mir ist statt Simmons tatsächlich. Ich glaube, ich hatte Simmons nicht drin. Aber Simmons hat halt auch noch mal ein bisschen zugelegt, also gerade offensiv.
Und du hast recht, ich glaube, Simmons hatten wir sogar beide nicht drin.
Genau, und ich meine, defensiv ist er sowieso über jeden Zweifel erhaben. Und ich finde es mittlerweile, also wenn ich mir das Team jetzt so anschaue, ist es für mich auf jeden Fall zu rechtfertigen. Also ich hätte, wenn ich entschieden hätte, hätte ich wahrscheinlich Bam genommen statt Vucevic, wahrscheinlich, schätze ich. Einfach aber auch, weil mir die Magic dann zu weit unten sind, wobei ja beim All-Star-Team ja oft auch der Teamerfolg jetzt nicht ganz zwingend so die allergrößte Rolle spielt. Individuell kannst du, finde ich, auch Vucevic irgendwie rechtfertigen. Und ansonsten, ja, Sabonis, Randall, ich finde dein Argument, dass die Zahlen ähnlich sind, dass aber Sabonis die besseren Spieler um sich rum hat und Randall haben vielleicht auch noch ein bisschen mehr Schultern und einfach auch der Sprung. Da finde ich ganz interessant. Ich bin mal gespannt aufs Most Improved Player-Rennen dieses Jahr. Ist eigentlich gar nicht so uninteressant. Ne? Es gibt so ein paar, so von denen man, also klar, so Second-Year-Pros wie Hunter zum Beispiel, aber halt auch so, also Randall, auch LaVine, also die dann theoretisch ja da irgendwo so reinspringen könnten.
Und Jalen Brown natürlich.
Wir wollen Jaylen ja auch über meine Jungs reden. Ja. Ja, eben, deine Jungs eben. Die sind ja, weil die waren für mich ja ein Lock. Also Brown zumindest.
Ja.
Also gut, ich hätte auch vielleicht Sabonis statt Tatum nehmen können, aber ne, ist halt jetzt so.
Ja, klar. Wir hätten auch Peyton Pritchard statt Zach LaVine nehmen können. Aber also ganz kurz noch, wenn wir bei den Snaps sind, ich glaube, und das über den haben wir letztes Mal auch gestritten. Im Osten wäre der größte Snap wahrscheinlich Chris Middleton, oder? Also gemessen an dem, was er insgesamt über die Saison geliefert hat, wie sich seine Zahlen im Vergleich zur Vorsaison verbessert haben. Und da war er halt ein All-Star und jetzt ist das nicht. So, insofern, ich glaube, ihn könnte man da oder sollte man wahrscheinlich an erster Stelle nennen sogar.
Absolut. Aber meinst du, dass da vielleicht so ein bisschen so die Tendenz der Bucks in den letzten Wochen so ein bisschen eine Rolle mitgespielt hat? Also klar, wir haben darüber gesprochen, sie probieren so ein bisschen was aus und es ist jetzt die Regular Season, ist jetzt nicht ganz so entscheidend, aber dass quasi diese kleine Niederlagenserie auch damit korreliert hat, dass Jrue Holiday ausgefallen ist und das dann vielleicht so ein bisschen, dass man sagt, okay, in der Hierarchie ist vielleicht Holiday sogar noch weil Middleton ja trotzdem konstant geliefert hat, ist vielleicht Holiday, ist es der zweitwichtigste Spieler oder Middleton ist, also weißt du, dass das irgendwie so ein bisschen mit reinspielt?
Kann schon sein. Ich glaube, insgesamt ist es aber einfach, es gibt viel Konkurrenz, es gibt eine gewisse Bucks-Fatigue. Also ich glaube auch nicht, dass diese Saison die Bucks individuell große Awards abräumen werden, was ja in den letzten Jahren absolut anders war. Und ich glaube, sowas spielt da schon dann so ein bisschen mit rein. Aber auch, wie gesagt, wenn wir hier über Snaps reden, es gab gute Alternativen. Und ich finde, also wie gesagt, bei Vucevic bin ich auch so ein bisschen hin und her gerissen, wie richtig ich das Ganze jetzt finde. Aber das sind alles Spieler, die es zahlenmäßig absolut verdient haben.
Also man kann es argumentieren. Und der Probe aufs Exempel, wen raus, wenn XXXXXX, Punkt, Punkt, Punkt oder XY rein, ist nicht immer so einfach. Im Westen jetzt kommen wir zum Hardcore-Snap. Du hast ja schon gesagt, Devin Booker.
das ist auf jeden Fall derjenige, bei dem am lautesten sich die Leute beschweren.
Ja, aber auch irgendwie zu Recht, oder nicht?
Ja, klar. Aber also, sag mir immer, wer dafür raus soll. Also dann finde ich das vollkommen okay. Ich glaube, in dem Fall, wer am ehesten raus soll, wenn wir ganz ehrlich sind, ist wahrscheinlich sein Teamkollege Chris Paul. Und dann kann man darüber streiten, wer hat denn jetzt da den größeren Anteil daran, dass die Suns da stehen, wo sie stehen. Oder müssen beide rein? Wen nimmt man dann dafür raus? Das sind halt, also von den Spielern, die drin sind, am ehesten kann man wahrscheinlich argumentieren gegen Zion. Aber das ist Backcourt-Frontcourt-Probleme. Oder man sagt halt, das müsste dann irgendwie der Wildcard-Spot sein. Aber es gibt da nun mal so diesen Modus und den kann man blöd finden. Ich bin da jetzt auch ehrlich gesagt nicht der Fan. Ich finde, es sollte überhaupt nichts mit Position zu tun haben, sondern wähl einfach die 12 besten oder man könnte es auch von mir aus erweitern auf 15 besten Spieler deiner Conference und gut ist. Aber so ist es halt nun mal nicht. Und dann deswegen immer, wenn dieses der und der got dropped und oh Gott, das ist voll schlimm, gucken die an, kein Basketball. So, das war alles okay. Ja. Entschuldigung, aber dann sag auch dazu, wer halt raus soll.
Absolut.
Ja. Das gehört halt für mich immer so ein bisschen dazu. Und das hat zum Beispiel LeBron, hat sich ja auch darüber aufgeregt, weil Booker der most disrespected player in our league ist beispielsweise. Und CJ McCollum hat sich auch aufgeregt. Aber wie gesagt, dann sag, wer rausgehört und dann ist gut. Ich finde auch, dass Devin Booker ein All-Star ist, also um das klarzustellen. Ja. Das ist ein überragender Spieler, aber wir haben halt das Problem irgendwie immer wieder. Und also Mike Conley ist auch mal wieder nicht All-Star geworden. Da sind die Leute nicht ganz so cool. Er hat jetzt auch gefehlt eine Weile, aber
das kann so ein bisschen mit reingespielt haben, ja, dachte ich mir auch. Also dann, aber da ist halt, also bei Booker, ich glaube auch, wenn LeBron das sagt, ich glaube, bei Booker ist auch echt so ein bisschen der Punkt, dass er, also er ist halt auch einer von den Spielern, die halt sehr, sehr kritisch gesehen werden. Also halt so dieser klassische Empty Calories Guy, der halt irgendwie oder
Good Stats, Bad Team. Ist das wirklich so? Also meiner Meinung nach,
Jahre.
Also ja, die letzten Jahre vielleicht so ein bisschen, aber also ist natürlich dann auch immer so ein bisschen die Frage nach der jeweiligen Bubble. Aber so, sage ich mal, in meiner Twitter-Blase gibt es so ziemlich keinen Spieler, der ein höheres Approval-Rating hat. Also vielleicht noch Damian Lillard, aber sonst eigentlich so ziemlich niemanden. Alle feiern ihn. So während der Bubble, jeder hat gesagt, oh, Devin Booker, ja, gut, geilster Typ überhaupt. Und
aber das war ja
der nächste Spieler in einem Kardashian-Clan. So, der hat so hat geflügelte Ausdrücke wie I'm thinking Hooters with the fellas und sowas. Das ist ja, der ist ja eine Kultfigur. Das ist ja wichtiger, als ein All-Star zu sein.
Das stimmt. Damit hat er es eigentlich geschafft. Nein, aber ich finde schon, also ich meine, die Bubble war so das erste Mal, dass quasi so seine individuelle Qualität dann mit dem Teamerfolg zusammengekommen ist und dass er dann halt auch so, fand ich, so in der breiten Masse so ein bisschen die Anerkennung gekommen ist. Und im Endeffekt ist halt jetzt dieses Jahr, fällt halt dieses Argument von wegen, ja, ist ja schön und gut, was er so macht, aber die Suns gewinnen halt nicht, fällt halt jetzt weg.
Das stimmt.
Und ich meine, der Gedanke, den du vorher hattest, den hatte ich schon auch. Also ich meine, wem schreibst du denn jetzt am meisten zu, dass es bei den Suns besser läuft? Jetzt Chris Paul? Oder halt eben Devin Booker. Und dann natürlich kannst du sagen, okay, bei den Suns, also was halt gefehlt hat, war Chris Paul. Oder war halt das Puzzlestück, das irgendwie sie jetzt halt auf die nächste Stufe gehoben hat. Aber ich glaube halt so im Verlauf der Saison hat sich Booker halt auch nochmal gesteigert. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass, also hat's, ich hätte vielleicht, sagen wir mal so, wenn wir jetzt einfach zwischen den beiden gehen, ich hätte vielleicht tatsächlich eher Booker genommen als Paul. Das heißt aber nicht, dass
Paul. Das finde ich auch vollkommen legitim übrigens. Also den Gedankengang, ich bin mir ehrlich gesagt nämlich gar nicht sicher, bei wem ich es, also wo ich jetzt sagen würde, der Spieler ist wichtiger für den Teamerfolg. Nee,
eben genau. Also so einfach lässt sich es oft auch gar nicht sagen.
Aber, bei mir wäre die Tendenz knapp Richtung Paul, aber auch mehr so wegen Gefühlssache und weil ich Chris Paul halt seit 45 Jahren dabei beobachte, wie seine Teams immer besser sind, wenn er spielt.
Ja.
So, das ist halt, da hat man halt noch ein bisschen mehr so diese Kenntnis einfach von ihm. Also weil man das halt über die Jahre sieht, obwohl seine Statistiken natürlich nicht so gut sind wie die von Booker, also so in Sachen Counting Stats und so.
Ja, ich meine, im Endeffekt bei Paul ist ja, glaube ich, auch so diese Aura und dieses Ding, was er halt so generell als Glue-Guy sozusagen für ein funktionierendes Basketballteam mitbringt, einfach spielerisch ist, glaube ich, halt, das lässt sich halt einfach schwer messen irgendwo an individuellen Stats, gerade wenn du sie nur auf ihn beziehst. Und von daher, also ich finde, Paul passt da auf jeden Fall rein. Booker vielleicht eher. Ich meine,
Zion und wenn ist wir halt sonst so auf den, wenn wir sonst auf den Backcourt gucken, noch ganz kurz, also dann können wir mit Zion weitermachen. Aber also Donovan Mitchell ist da ja auch noch drin. Ich glaube, ich finde, oder ich bin mir relativ sicher, dass ich finde, dass Devin Booker insgesamt der etwas bessere Basketballspieler ist. Aber in dieser Saison gehe ich im Moment eher mit Mitchell, weil die Jazz natürlich auch einfach mit Abstand das beste Team der Liga momentan sind. Und dann finde ich das halt absolut vertretbar, dass Mitchell den Nord statt Booker bekommt, zumal, wie gesagt, Booker wird wahrscheinlich derjenige sein, der dann nachrückt, wenn Anthony Davis bekannt gibt, dass er sich ausruht.
Also ich finde auch, Mitchell gehört auf jeden Fall rein, ist für mich auch kein Streichkandidat, auch nicht zugunsten Bookers, also auch aus den Gründen, die du genannt hast, und gleichzeitig hat er sich eben auch nochmal gesteigert, auch nochmal irgendwie irgendwo eine Schippe draufgelegt und gehört für mich auf jeden Fall rein. Ja gut, Zion, da sind wir halt, habe ich jetzt auch irgendwie heute gelesen, du bist halt genau bei dem Punkt, was du halt immer sozusagen Booker vorgeworfen hast, da bist du jetzt so ein bisschen bei Zion, wobei ich das auch nur so, ich meine, sie rennen halt so ein bisschen dieser miesen Phase so am Anfang hinterher, mittlerweile sieht es ja auch ein bisschen besser aus beim Pelicans und Zion hat halt auch einfach, also momentan eine ziemlich brutale Phase, muss man einfach so sagen. Und halt so gerade so dieses Ding, seitdem er halt so ein bisschen mehr seine Dampflok noch mit ein bisschen mehr Anlauf Richtung Zone schieben darf, ist das halt einfach alles nochmal ein bisschen weniger leicht zu stoppen als vorher. Und von daher ist es, also, ja.
Das sind jetzt ungefähr 15 Spiele, in denen Van Gundy halt gesagt hat, Zion, du initiierst jetzt. Und seitdem haben die Pelicans im Großen und Ganzen die beste Offense der Liga. Oder so, zumindest sehr weit vorne dran. Ich hatte vor ein paar Tagen die Zahlen mal rausgesucht. Da waren sie tatsächlich auf Platz 1. Und also man kann es halt, finde ich, sehen, wenn er spielt. Also gegnerische Teams sind ziemlich überfordert, wenn der halt mit Dampf ankommt und wenn ihm vor allem dann irgendwie zum Beispiel jemand wie J.J. Redick den Screen stellt und dadurch halt keiner dann da ist, von dem man aushelfen kann, sondern jemand, an dem man kleben muss. Dadurch hat er dann halt irgendwie häufig so diesen Anlauf und ist halt nicht zu stoppen. Also so beispielsweise jetzt auch in diesem Spiel gegen die Celtics am Wochenende, da haben sie am Anfang, hat es vor allem Thompson gut gemacht, also in der ersten Halbzeit. Mhm. Und mit der Zeit hat Zion aber einfach Wege gefunden, wie er da trotzdem durch ist. Und er ist halt teilweise, er springt ja durch Leute durch und die haben einfach keine Chance. Und das sind also Tristan Thompson ist kein leichter Dude, ne? So, das ist ja so ein richtig, richtig kräftiger Spieler und das ist halt einfach vollkommen egal. Und also, wenn man so, wie gesagt, Defense bei Zion ist immer noch ein Problem, auf jeden Fall. Und das ist bei den Pelicans auch ein Problem, weshalb sie auch in der Phase, wo sie jetzt gut sind, immer noch regelmäßig mit 150 Punkten aufs Maul bekommen können, weil sie einfach defensiv wirklich schlecht sind. Aber offensiv ist er halt einfach nicht zu stoppen und ist jetzt bei, macht das jetzt, ich glaube, 25 Punkte im Schnitt bei über 60% aus dem Feld. Das ist halt, schon relativ gestört und es wird halt besser. Also die Tendenz steigt gerade. Ja. Und neulich hatten wir auch noch kurz die Diskussion, ob es jetzt eigentlich eher Ingram oder Zion ist. Damals hatten wir uns, glaube ich, beide für Ingram entschieden, weil er halt noch mehr Kontrolle über das Team hatte, auch wenn er da schon nicht unbedingt der effizientere Spieler war. Aber mittlerweile ist es halt viel mehr Zions Team geworden. Ja. Und deswegen, die Pelicans brauchten natürlich nicht zwingend einen Vertreter, aber wenn, dann halt Zion. Und also insofern fand ich das dann schon auch korrekt, dass er da jetzt derjenige ist, der gewählt wurde.
Nee, ich finde auch. Also es lässt sich auch rechtfertigen und es ist keiner dabei. Also klar kommt immer schnell das Ding auf, so okay, die NBA, also Quoten und so, sie wollen natürlich Zion dabei haben. Zion macht sich natürlich auch gut in einem All-Star-Game.
Auf jeden Fall.
Mag sein, mag nicht sein. Also ob das jetzt irgendwie Ausschlag gegeben hat, weiß ich nicht. Aber es ist halt spielerisch, es ist halt schon einfach nochmal, also hat er einfach nochmal wahnsinnig viel draufgepackt und so. Und von daher finde ich's okay. Und wie stehst du denn ganz kurz vielleicht noch zu der Damian Lillard, Luka Doncic-Debatte? Bist du eher Team Dame als Starter oder eher Team Luka?
Schon Team Dame. Also bisher ist er einfach insgesamt der bessere Spieler. So geil ich Doncic finde. Und also ich finde auch, dass das irgendwie über die letzten Wochen, wo jetzt auch Dallas dann ein bisschen kompletteres Team hatte, auch wieder konstant besser aussah.
Ja.
Da, also ich sag mal, Luka holt da vielleicht ein kleines bisschen auf, aber wenn man irgendwie immer darauf schaut, es gibt halt Leute, für die man immer diese Entschuldigung findet, so, ah ja, das Team hatte irgendwie seine Ausfälle und deswegen ist das okay, dass die halt nicht so gut gestartet sind und dafür, also Porzingis hat so und so lange gefehlt und es läuft bei ihm nicht. Und bei Dame gibt's diese ganzen Entschuldigungen halt auch, aber sein Team ist halt einfach besser unterwegs und es spielt irgendwie nicht so eine große Rolle. Und also insofern, ich glaube auch, er ist als Leader momentan halt einfach noch 3 Stufen über Doncic und deswegen, wenn ich es jetzt entscheiden dürfte zwischen den beiden, dann würde ich schon Lillard nach vorne beordern. Aber das sind beides natürlich sehr würdige All-Stars und sie sind ja beide dabei und das
zählt ja. Ich fand auch beide haben so die Diskussion bestmöglich gemeistert. Also sowohl Dame als auch Luca haben irgendwie die Aussage. Luca hat ja gesagt, Dame hätte es mehr verdient. Dame hat gesagt, passt für mich. Also klar, wäre gern Starter gewesen, war ich noch nie, aber ich habe jetzt nicht zwingend damit Geld, ist okay. Und ich meine, Luca hat sich aber nochmal krass gesteigert. Vorhin habe ich irgendwie eine Statistik gesehen, dass er, glaube ich, im Februar oder seit dem 3. Februar über 40% seiner Dreier trifft.
Ja, fast 50 sogar. Ich glaube, bei 48 oder so ist er.
Also das ist halt so dieses Thema. Die Westbrook-Sphären vom Beginn der Saison hat er auf jeden Fall verlassen, was das angeht.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn er dann den Celtics innerhalb von 20 Sekunden am Ende auch nochmal 2 Dreier reinschweißt, um das Spiel zu gewinnen. Also ein sehr verdienter All-Star.
Würde ich auch sagen. Damit können wir die All-Stars eigentlich All-Star sein lassen. Und
aber ganz kurz noch, damit wir, also wenn wir schon über Snaps reden, DeMar DeRozan ist jetzt jemand, wo es nicht ganz so laut ist alles, der es aber auch sportlich absolut verdient hätte in dieser Saison. Wenn man bedenkt, dass die Spurs jetzt aktuell, sind sie jetzt auf Platz 5? Sie sind auf Platz 5 im Westen, redet kein Mensch drüber. Ja, er spielt irgendwie zwischen Point Guard und Power Forward alle Positionen, macht sehr gut, ist irgendwie einer der besten Clutch-Spieler der Liga aktuell. Also ich glaube zwar, dass dieser Aufschwung der Spurs auch sehr damit zu tun hat, dass LaMarcus Aldridge halt nicht spielt, also dass er verletzt ist, aber DeRozan spielt eine super Saison. Also auch als jemand, der über die Jahre nicht der größte Fan war von ihm, finde ich, das muss man anerkennen, auch wenn ich jetzt hier dann nicht sagen würde, den und den muss man zwingend rausnehmen, aber wenn wir immer über die verdienten Kandidaten sprechen, er war auf jeden Fall auch einer.
Also er wäre quasi einer gewesen wie Vucevic, wo man vielleicht im ersten Mal überrascht gewesen wäre, dann aber gesagt hätte, lässt sich auch argumentieren, dass er drin ist, sozusagen.
Genau.
Und dann vielleicht sogar mit Teamerfolg noch ein bisschen mehr sogar, nur halt, dass die Konkurrenz vielleicht ein bisschen größer war noch.
So ist es. Quasi der Anti-Zion. nicht so laute Zahlen, aber ja, ein bisschen mehr Teamerfolg.
Muss ich mal gucken. Ich habe tatsächlich, die Spurs laufen bei mir immer ein bisschen unterm Radar, aber ich habe mir das schon ein paar Mal vorgenommen, eben weil ich halt immer wieder sehe, so in den Standings, okay, das ist doch besser. Und aber ja, wenn du so sagst, das werde ich mir mal genauer zu Gemüte führen. Damit vielleicht noch ganz kurz, weil wir gerade die Mavs eh schon hatten, Porzingis. Man munkelt, dass die Mavs offen wären für Trades, beziehungsweise sich umhören. Bei solchen Meldungen, also ich meine, es scheint ja, ich habe dann irgendwie noch ich glaube, der Report kam vom Bleacher Report und dann bei The Athletic haben sie dann geschrieben, ja, also der Journalist ist normalerweise relativ gut vernetzt und es haben sich ja auch Front Office Mitarbeiter anderer Teams geäußert. Also okay, mag ja sein. Was ich mich grundsätzlich mal frage, ist es nicht ein normaler Vorgang, dass man mal so ein bisschen guckt, so einfach mal lose oder man kriegt es ja nicht so oft mit, aber ist es nicht so ein Ding so, hey, nicht so, wollt ihr Spieler X haben, sondern wie sähe es denn grundsätzlich so aus, wenn wir euch sagen würden, dass Spieler X zu haben wäre? So, wer hat denn grundsätzlich interessiert? Ist es, meinst da denke ich mir manchmal, vielleicht passiert das einfach, abgesehen von den Superstars, doch relativ regelmäßig, oder ich weiß nicht, oder was meinst du?
Genau das. Also ich glaube, abgesehen von der ganz hohen Kaste an Spielern, also so in Dallas halt Doncic, geht es da um jeden anderen. Also das halte ich auch für einen stinknormalen Vorgang. Und es ist jetzt halt ein Zeitpunkt, wo man sowas dann mal ohne Probleme lancieren kann, weil er halt momentan einfach sehr schlecht spielt. Also dass dann vielleicht auch eher mal nach sowas gefragt wird bei anderen Teams und man halt eher vielleicht mal auf die Information kommt, ja, da gab es mal so ein Gespräch. Das ist vielleicht, also, oder ist ziemlich sicher insofern ja verständlich. Und ich glaube, das ist ein vollkommen normaler Vorgang. Wenn man bedenkt, dass vor einem Jahr oder so die Mavs noch gesagt haben, das ist unser zweiter Franchise-Player, dann ist es davon ein bisschen eine Abkehr. Also, weil da hätte man ja gedacht, er und Doncic sind beide untouchable, aber wenn man halt sieht, wie sich das bisher so entwickelt hat, dann wäre das ja, also die Mavs würden ihren Job nicht machen, wenn sie nicht darüber nachdenken würden, ob sie nicht vielleicht aus dieser Personalie, der ja auch einen sehr großen Anteil vom Salary Cap schluckt, ob man da nicht vielleicht noch was Besseres draus machen könnte. Ob das nun realistisch ist, steht auf einem anderen Blatt, aber dass man drüber nachdenkt, das ist vollkommen normal, gehört dazu.
Einerseits, dass er schlecht spielt, er hat in der Bubble gut gespielt bis zu seiner Verletzung. Jetzt ist er wieder verletzt. Und ich meine, das Verletzten-Thema ist bei ihm schon so ein Ding. Also wie weit, und die Mavs wissen natürlich auch mehr. Und ich meine, dass man da irgendwo vielleicht auch langsam dann gar nicht mal unbedingt die Geduld verliert, sondern einfach vielleicht auch so ein bisschen den Glauben verliert, weil er halt auch diese speziellen körperlichen Voraussetzungen hat, die vielleicht eher dazu führen, dass er sich mal verletzt, kann ich vielleicht nachvollziehen. Spielerisch denke ich mir immer so, boah, also haben wir erst letzte Woche, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang war es denn letzte Woche bei irgendeinem Spieler, der noch nicht so bei 100% wieder ist, nach einer längeren Verletzungspause.
Alle anderen sind bei 100%, ich weiß es gerade nicht.
Ich komme mir gerade nicht, egal, ist ja auch egal, aber einfach dieses Ding, abwarten, gucken, wenn es dann irgendwie, und dann halt, dass die Mavs sich umhören, also weißt du jetzt, ich bin weit davon entfernt, Porzingis in die Pfanne zu hauen und sagen, was eine Pfeife. So, aus dem wird nichts mehr. Einfach weil er war lang verletzt, hat eine Zeit lang gespielt, wieder Verletzungspause. Muss einfach gucken. Das heißt nicht, dass es wieder so gut wird. Davon bin ich auch nicht überzeugt. Aber einfach so ein abschließendes Urteil zu fällen, ist mir jetzt zu früh. Glaube ich, machen die Mavs ja auch nicht. Ich bin halt, was ich mich bei sowas dann auch immer frage, wer lanciert es denn dann? Also wem nutzt denn das, dass diese Information rauskommt irgendwie? Weißt du, wie ich meine?
Ja, klar. Also muss man sich auch immer dazu fragen.
Und da, ich weiß nicht, Gegner, also
ich kann es dir bei einer Zusatzinformation kann ich dir sagen. Weil, also Ian Bagley von Sportsnet New York hat ja noch ergänzt, dass es wohl mal einen Anruf bei den Warriors gab. Ian Bagley hat auch schon, als Porzingis in New York war, sehr regelmäßig Updates gehabt und sehr gute Inside-Informationen. Also da kann man sich schon relativ sicher sein, dass das wahrscheinlich über Porzingis-Agenten kam. Dann das erste weiß ich natürlich nicht, aber da kann man eins oder eins, glaube ich, zusammenzählen.
Würde es denn Sinn machen? Kann Porzingis bei Warriors?
Das ist jetzt die Frage. Also ich glaube, die Mavs würden wahrscheinlich Wiseman und den Top-3 geschützten Pick der Wolves wahrscheinlich nehmen. Aber warum sollten die Warriors den abgeben? Also sehe ich überhaupt gar keinen Grund, also gar keine Motivation von den Warriors. Jetzt mal abgesehen davon, dass, glaube ich, Green und Porzingis nebeneinander auch echt knifflig wäre. Also für Porzingis.
Ja. Ja.
So, weil das, glaube ich, überhaupt nicht die Persönlichkeiten sind, die zusammenpassen. Wenn man jetzt dann denkt, okay, sie müssten ja große Gehälter bewegen, weil es den Mavs Andrew Wiggins schmackhaft macht, beispielsweise. Keine Ahnung, ob das der Move ist, aber da denke ich dann auch wieder, warum machen die Mavs das? Weil sie wissen ja, glaube ich, oder du hast ja diese Bubble angesprochen, das ist ja letztendlich die Idealvorstellung, die Leistung, die er da gezeigt hat, die drei Spiele, die er auch gegen die Clippers gemacht hat, bevor er sich dann verletzt hat. Die Hoffnung ist ja, dass er das mal über eine ganze Postseason auflegen kann. Ich glaube, man rechnet nicht unbedingt damit, dass er mal so ein 82-Spiele-Spieler wird, aber vielleicht dann ein 16-Game-Player, wie Draymond Green das immer ausgedrückt hat, dass sowas halt mal zum richtigen Zeitpunkt funktioniert und dass er dann halt quasi so dieser ideale Counterpart für Doncic ist. Die Hoffnung muss das ja im Moment sein. Und wenn man das, also um das aufzugeben, müsste man schon jemanden haben, bei dem man dann davon ausgeht, dass es vielleicht mit dem noch besser klappt oder dass der noch eine konstantere Option ist. Und da sehe ich jetzt aktuell nicht unbedingt den Move, der da wahnsinnig realistisch ist. Also der dann auch für zwei Teams realistisch ist. Das gehört ja auch mal dazu.
Ja, absolut. Zumal ich dann auch noch gehört habe, dass genau das der Punkt ist, dass sie ihn ja so aufbauen wollen, dass er Richtung Playoffs dann in Topform ist und dann eben auch die nötigen Spiele machen kann. Einfach, dass dann eben, dass man nicht sagt, die drei Spiele in die Clippers waren super, danach war er raus, sondern dass er einfach auch dann halt so lang wie möglich halt oder für den kompletten Playoff-Run der Mavs zur Verfügung steht und auch seine bestmögliche Leistung abrufen kann. Deswegen, ja, abwarten ist halt, ne?
Ja, also abschließend, ich glaube nicht, dass da dem nächsten Trade kommen wird, weil ich glaube, die Mavs haben nicht so das große Interesse daran, für Porzingis irgendwie zwei Rollenspieler zurückzubekommen, sondern wenn dann halt ein Star-Kaliber, und das gibt momentan, glaube ich, niemand ab, weil, muss man auch dazu sagen, sein Trade-Wert war ja selten so niedrig, wie er aktuell ist, wo er halt defensiv eine Katastrophe ist, überwiegend, muss man ja ziemlich ehrlich sagen. Also das kommt ja zu dem sowieso traditionell nicht wahnsinnig effizienten Scoring noch hinzu. Und also solange die Defense so aussieht, wird sich da jetzt nicht unbedingt jemand bemühen und sagen, boah, den brauchen wir unbedingt mit seinem Riesenvertrag.
Eben, denke ich auch. Also von daher, komischer Zeitpunkt für die Meldung einfach. Also deswegen, irgendwo passt es gerade nicht. Und wie gesagt, ist wahrscheinlich auch einfach nicht so, nicht wirklich handfest, sondern eher so mal großer Zeh ins Wasser und gucken, ob jetzt schon Ende Februar, ob es schon warm genug ist für einen kurzen Sprung. Egal. Wo es sicher nicht warm genug ist, in Minnesota.
Ja, da war es noch nie warm.
Da war es noch nie warm, da wird es auch nie warm. Die Wolves. Wir sprechen über die Wolves und möchtest du mit Anthony Edwards Dank beginnen?
Ja, also.
Wann hast du davon gehört?
Wie bitte?
Wann hast du davon gehört? Wo hast du ihn gesehen zum ersten Mal?
Am nächsten Morgen. Ich weiß nicht mehr, um welche Uhrzeit, aber so war somit das Erste, was mich angesprungen hat, als ich Twitter morgens aufgemacht habe. Und ich wurde zum Glück nicht ganz so brutal angesprungen wie Yuta Watanabe, aber.
Ja.
Durchaus wurde ich davon angesprungen, auch von dem überragenden Kommentar von Nate Duncan. Hast du das eigentlich gesehen? So diese quasi Kontroverse, die daraus noch entstanden ist auf Twitter?
Dass er gesagt hat, alle reden über den Dank und dabei hat er irgendwie, ich weiß nicht mehr, so und so viel aus dem Feld und 0 von 7 Dreier und irgendwie so.
Ja, was? Ja, genau. Irgendwie alle reden über den Dank des Jahres. Übrigens hat Anthony Edwards nur 3 von 13 oder so und 0 von 7 Dreier, weshalb dann natürlich sehr viele Leute ausgerastet sind. Ich habe ja auch den Dank gepostet und da wurde dann, darunter kam dann so eine Diskussion auf, wegen Duncan halt auch. Und irgendwann musste ich das muten, weil sich die Leute da echt sehr aggressiv gestritten haben. Also es gab halt quasi die Nerd-Corner und die andere Corner, die einfach nur diese Aktion genießen wollte. Ja. Und ich wollte irgendwann einfach wieder meinen Twitter-Feed genießen. Deswegen musste ich das erste Mal einen Tweet von mir selbst stummschalten.
Krass.
Shoutout an die Community.
Das ist sehr wichtig. Auch mal wieder neue Erfahrungen gesammelt.
Ja.
Oh ja, ich bin tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen. Also ich bin natürlich... Im ersten Moment habe ich gedacht, okay, Duncan hat ja schon irgendwie recht. Ja, dann, aber irgendwie denke ich mir, kann man auch einfach mal in so einem Moment einfach mal dieses sportliche Ding, ich meine, im Endeffekt, es dreht sich sowieso so viel um Statistiken und du weißt, ich gucke schon auch nach, aber irgendwo, das, was mir Spaß macht, ist ja dann doch die Sache auf dem Feld. Ja? Und ich muss ja, und dann, wenn dann mal so ein Dank irgendwie ausgepackt wird, finde ich schon auch okay, so stehen zu lassen. Also wenn jetzt dann jemand sagt, mit so einem Tweet um die Ecke kommt, dann sage ich dann auch, ja, stimmt, hast recht, war jetzt nicht so geil, der Dank war cool, der Rest nicht so, ja, vielleicht gleicht sich's ja noch irgendwann an, aber
Ich finde halt, das ist irgendwie, Duncan ist halt damit einfach sehr on-brand und ich glaube, das weiß er auch, aber ich finde Nate Duncan gut, ich mag auch seine Analysen, ich höre seinen Podcast echt gerne, aber das ist, ja, ich glaube, das ist halt auch schon in dem Fall eine bewusste Provokation. Also der weiß schon, dass das Partypooping ist und dass das wahrscheinlich ihm ein bisschen um die Ohren fliegt, dass dann irgendwie Leute deswegen meinen, man müsste ihn irgendwie persönlich beleidigen, ist halt einfach saudumm. Das ist halt dieses klassische Social-Media-Ding, was kein Mensch braucht, aber dass man ihm dann grundsätzlich sagt, so, entspann dich, lass uns einfach mal kurz diese Aktion genießen, die wahrscheinlich der Dank des Jahres war, einer der, ich weiß nicht, wie du ihn ranken würdest, aber das war schon so auf die Schnelle, fallen mir jetzt nicht unbedingt 15 bessere Poster-Dunks ein als der. Also der war schon extrem geil. Das kann man in dem Moment dann auch, finde ich, auch einfach mal sagen, das war schon eine krasse Aktion. Und ich meine, das ist der aktuell der Nummer 1 Pick. Und ich glaube, die Timberwolves erleben gerade eine Saison, in der so ziemlich nichts angenehm ist. Also vor allem die Fans. Dann lass ihn diesen Moment. Ist okay.
Ja,
also,
genau.
Lass es ihn einfach kurz drüber freuen und dann kann man danach immer noch sagen, übrigens, er ist sau ineffizient in seiner Rookie-Saison, weil das stimmt. Aber also das ist ja in dem Fall, in dem Moment nicht das Wichtigste.
Ja, es ergänzt den Kontext nicht richtig in dem Moment. Also weil es geht jetzt einfach, der Dank ist jetzt nicht weniger cool, weil er jetzt seine Würfe nicht getroffen hat. Also der Dank an sich in einem Vakuum ist halt einfach, und das ist halt, das meine ich. Also es ist halt einfach ein Teil des Spiels, sind halt auch diese einzelnen Aktionen, die halt, ich meine, das macht ja Basketball aus. Ich meine, sowas hast du halt in keiner anderen Sportart, finde ich. Also so diese, das ist genauso wie irgendwie vielleicht ein krasser Catch im Football oder sowas. Das ist halt einfach irgendwie so eine Signature-Aktion für eine Sportart irgendwie. Und das ist halt, die ist halt irgendwie, wo du vielleicht auch mal, wenn du jetzt jemand, keine Ahnung, der mit Basketball nichts am Hut hat und du zeigst dem oder derjenigen diesen Dank, dann kriegst du halt da eine krasse Aktion drauf. Und da die fragen dann nicht nach, ja, aber ist der denn eigentlich effizient?
Sonst? Ja, das ist wie früher, auch im Fußball, wenn du den Nilsson zeigst, wie er an der eigenen Eckballfahne Übersteiger macht, 35 nacheinander. Und dann irgendwie so, das ist auch nicht die effizienteste Aktion. Das ist wahrscheinlich auch nicht die beste Lösung in der Situation. Nee,
aber geil.
Relativ wenig darüber aus, was sein Gesamtbeitrag zu diesem Spiel ist. Aber es ist einfach eine geile Szene. Also es ist einfach spektakulär.
Und Sport, also das ist halt das Ding, was ich echt finde. Ich meine, Sport ist halt einfach mehr als nur das nackte Ergebnis und die nackten Zahlen. Also ich meine, wir fangen ja jetzt auch nicht, also keiner fängt ja an, eine Sportart zu lieben, weil er sagt, boah, keine Ahnung, ich mag es irgendwie, wenn jemand 7 von 10 aus dem Feld trifft oder so. Also weißt du, das ist ja nicht der erste Berührungspunkt mit einem Sport irgendwo, sondern es ist halt irgendwo die Aktionen auf dem Feld und dann ist es halt, und was da jetzt dann halt,
ob Spieler oft an die Freiwurflinie geht, weil das die einfach im Spiel sind.
Das stimmt.
So hab ich mich damals im Basketball verliebt. Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
Ja, ich bin deswegen großer Trae Young-Fan.
Es gibt jede Woche einfach einen kleinen Seitenhieb auf Trae Young. Ich finde, das können wir einfach beibehalten. Das ist gut.
Tut mir irgendwie leid, ich plane es ja jetzt.
Aber es kommt immer von dir. Aber deswegen glaube ich das irgendwie nicht, dass es dir leid tut. Aber
der große Seitenhieb kam ja jetzt von den Coaches, ne?
Ja, fair.
Ja, genau. Aber also von daher, ich finde, man kann so Aktionen. Aber Denzel Valentine's Dunk, wo würdest du den ranken? In Poster-Kategorie, wenn wir gerade schon bei krassen Dunks sind gegen die Rockets.
Also ich glaube, in der Top 1 von Denzel Valentines Karriere. Mhm. Und mehr möchte ich dazu eigentlich
nicht sagen. Man rechnet nicht mit Dunks von Denzel Valentine, aber ich sage das jetzt gerade, weil ich habe ja vorhin eine Überraschung angekündigt, ne? Oh Gott. Wusstest du, dass Denzel Valentine ein Rap-Album rausgebracht hat?
Nein.
Dann weißt du es jetzt.
Unter welchem Namen? Also unter Klarnamen oder?
Unter Denzel Valentine, ja.
Echt?
Du kannst es dir bei Spotify anhören. Ich habe es mal reingehört. keine Ahnung, ich finde es jetzt nicht mega geil, aber ich finde es mega geil, dass es gemacht hat, weil er halt Bock drauf hatte, weißt du? Also ob er jetzt ein guter Rapper ist oder nicht, er hat halt irgendwie Bock drauf, hat es gemacht. Ich finde es sehr, sehr gut.
Das gibt tatsächlich auch. Nee, das habe ich überhaupt nichts von mitbekommen.
Es gibt tatsächlich auf Bullshit aber so ein paar, die dann sagen, weil er seit er mit seinem Rap-Album rausgebracht hat, trifft er nichts mehr oder sind seine Quoten runtergegangen, die sind nicht mehr so effizient. Und er kriegt seine beiden Karrieren nicht unter einen Hut. So ein bisschen so ein Running Gag gerade, den ich ein paar Mal jetzt schon gehört habe. Aber Denzel Valentine, jetzt noch die Rapper gegangen. Also er gibt schon, ich glaube, er macht es schon länger, aber jetzt hat er ein komplettes Album rausgebracht.
Und ist es eher so Gangster-Rap oder ist es eher so Mumble-Rap oder Cloud-Rap oder ist es eher so East Coast orientiert?
Na, es ist so ein bisschen. Es geht viel so um den Struggle quasi und um den Hustle. Wie er so hochgekommen ist, und halt wie er quasi, und es ist so ein bisschen, wie würde ich es charakterisieren? Gangster auf jeden Fall nicht.
Tja, dann bin ich nicht interessiert.
Ja, also es ist nicht so, also nichts Richtung Dirty South, was du normalerweise gern hast. Also
ich mag Gangster-Rap von überall.
Das stimmt. Als alter Hamburger Gangster
musst du natürlich,
bist du für alles offen.
Ja, hier ist nicht leicht. Komm her, guck deinen Rücken.
Ich trau mich nicht. Ich bleib hier im sicheren Süden.
Besser ist es.
Damit zurück zu den Timberwolves, würde ich sagen.
Ja, das war ein komischer Ausflug. Aber ja,
muss auch mal sein. Ja. Jetzt die große Meldung natürlich, neuer Coach, Ryan Saunders, entlassen worden. Kurz danach den neuen Coach präsentiert, Chris Finch, der auch schon im Sommer, glaube ich, Kandidat war. Zudem auch der mittlerweile nicht mehr ganz neue GM, aber glaube ich seit 19 im Amt, Gershon Rosas, Kontakte hatte noch aus gemeinsamen Zeiten im G-League-Team der Rockets und halt auch im Dunstkreis der Rockets. Und ja, jetzt neuer Head Coach. Sehr, habe ich auch gelesen, eigentlich ein sehr, sehr seltener Vorgang, dass ein Assistant Coach, weil er bei den Raptors eigentlich Assistant Coach war, während der Saison von der Bank geholt wird, um halt dann irgendwie Head Coach zu werden. Glaube ich, letztes Mal 2009 passiert, habe ich irgendwo gelesen.
Ich glaube sogar noch länger her. Mit Lionel Hollins war das, glaube ich, ne? Irgendwie 2007 hätte ich gelesen, dachte ich. Aber egal, also ich glaube, es war jedenfalls Hollins.
Genau, ist auf jeden Fall lang her. Und genau, und dann war halt, also es war tatsächlich dann kontrovers hinten raus, habe ich gehört. Also weil halt natürlich dann gleichzeitig hast du halt so den Klassiker, der Head Coach geht, also bekommt halt der zweite Mann sozusagen die Chance. Also und dann war natürlich auch dass sie die Big Two der Wolves noch nie wirklich zusammengespielt haben. Also ich glaube, wie viele Spiele zusammen haben Russell gemacht und Towns? 6 oder so?
5 haben sie bisher auf dem Buckel, seitdem Russell dahin getradet wurde.
Genau, und es werden auch in naher Zukunft werden es nicht viel mehr werden, weil Russell jetzt am Knie operiert wurde. Towns ist jetzt zwar wieder zurück und halt, genau, und deswegen sagen halt einige, Saunders hat nicht die großen Chancen gehabt. Und ja, er war aber anscheinend halt nie so der Mann von Roses. Und jetzt ist halt so das Ding. Ich meine, hart finde ich halt so, oder was heißt hart? Ich meine, es ist halt diese Geschichte bei Timberwolves mit Ryan Saunders, ist natürlich schon irgendwie speziell, halt sein Vater quasi die Timberwolves, Flip Saunders und die Timberwolves halt so eng beieinander gewesen. Er hat irgendwie im Büro von Flip auf der Couch gepennt, während er Videostudium gemacht hat und so und dann zum jüngsten Headcoach der NBA. Aber keine Ahnung, ich kann halt den Coach Ryan Saunders nicht wirklich einschätzen. Hab nur gelesen, dass er jetzt halt, also er hat irgendwie ein paar, ich hab kritische Stimmen gehört in den letzten Wochen, weiß nicht.
Ja, also es wurden halt unter anderem seine Rotationen sehr kritisiert teilweise, aber also ich bin da auch ehrlich gesagt noch eher an dem Punkt, wo ich finde, dass es relativ schwer, ihn richtig einzuschätzen oder ihm die Wahnsinnsvorwürfe zu machen, wenn man bedenkt, wie der Kader aussieht und wie, also welche Spieler ihm dann überhaupt mal von diesem Kader zur Verfügung standen und dass jetzt zum Beispiel auch von den Leuten, die dann geholt wurden, dass dann jemand wie Ricky Rubio brutal schlecht in die Saison startet, das ist ja, weiß ich nicht, ob das jetzt die Schuld von Ryan Saunders ist, aber es ist halt in dem Fall immer der Erste, um den es halt geht und gerade wenn halt das Front Office, was da jetzt im Amt ist, nicht das war, was ihn installiert hat auf dem Posten, sondern halt erst danach kam, dann ist es halt glaube ich, das Risiko immer ein bisschen größer noch für einen Trainer. Also weil er halt nicht quasi in Übereinstimmung geholt wurde, sondern da kommt dann jemand Neues rein und der hat dann vielleicht andere Ideen. Dass Gerson Rosas bisher als GM einen wahnsinnig tollen Job gemacht hätte, kann man auch nicht unbedingt behaupten, aber er ist jetzt, also das ist halt einfach dann der Erste, der geht. Und das ist das Erste, was probiert wird. Und also, warum nicht? Bei Finch ist irgendwie, der hat ja so den Ruf als einer, der halt irgendwie die Offense immer besser macht bei den Teams, wo er landet. Also auch als Assistant, der war ja einer, den Murray auch in der G-League dafür eingesetzt hat, damit er da die leicht psychotischen Ideen im Sinne von, lass uns mal 70 Millionen Dreier pro Spiel werfen, die halt da so ein bisschen frühzeitig dann installiert hat, was, also bevor das dann beim NBA-Team gelandet ist und so, und bei all seinen Stationen, wo er war, ist die Offense dann mit der Zeit besser geworden, und wenn man bedenkt, wie die Offense der Wolves bisher aussah, ist das sicherlich die Hoffnung. Gleichzeitig, wie gesagt, das Personal stand jetzt halt nicht immer zur Verfügung und wird ja auch dann erstmal nicht zur Verfügung stehen. Deswegen mal gucken, wie viel dann ein neuer Trainer da wirklich bewirken kann, weil die Situation, wie sie jetzt gerade ist, einfach sehr, sehr schwierig ist, glaube ich.
Ich meine, was halt vielleicht mal ein Ding wäre so dieses, so irgendwas halbwegs Funktionierendes rund um Towns aufzubauen. Ob da jetzt Russell gerade dabei ist oder nicht, klar, ich meine, sobald Russell wieder im Teil dieses Mixes ist, wird er wahrscheinlich auch den Ball relativ viel in der Hand haben, aber zumindest, ich meine, wir sind uns ja einig, dass Towns wahrscheinlich schon der Focal Point der Offense irgendwie sein sollte.
Ja, das hat Finch auch gesagt bei seiner Vorstellung.
Genau, und wie das jetzt dann aussehen wird, ich meine, wie du sagst, also es ist ja so, einen offensiv beschlagenen Coach zu haben, dann mag sich ja nicht schaden. Ich finde auch, klar kann man argumentieren, dass Saunders, also dass da einfach die Voraussetzungen schlecht waren, aber keine Ahnung, ich kann es irgendwie schwer einschätzen. Das ist, wie gesagt, ich bin gespannt, ob gefühlt. Ich finde es halt irgendwie, diese Wolves-Geschichte, ich finde es halt irgendwie so krass, weil man mittlerweile ja nicht mehr weiß, wie gut ist denn Towns mittlerweile? Es gibt ja immer noch diese ominöse Umfrage aus dem Hoop Collective Podcast, glaube ich, wo es hieß, wenn ihr eine Franchise aufbauen müsstet vor 2 Jahren oder so oder vor 3 Jahren, wer wär's? Und alle haben Towns gesagt und jetzt.
Das war keine ominöse Umfrage, das ist der GM-Survey, der geht jedes Jahr vor der Saison.
Oh, sorry, okay, ja.
Das ist quasi eine mehr oder weniger offizielle Sache. Das war, glaube ich, vor 3 Jahren.
Ja.
Da war es Towns.
Und genau, mittlerweile weiß man es halt nicht mehr. Und irgendwie das Ding ist, ich habe so das Gefühl, also natürlich, ich meine, ich bin jetzt auch nicht an den Wolves dran, aber ich habe total den Überblick verloren, wer da wofür verantwortlich ist, was da funktioniert, was da nicht funktioniert, was da irgendwie problematisch ist, ob, also wie viel Anteil Towns hat, wie viel Anteil die Organisation hat, wie viel Anteil das Coaching hat. Und also, das ist irgendwie, ich meine, das ist eine komische Situation, finde ich irgendwie. Also, weil auch einfach so gefühlt so viel passiert ist, also mit Butler dann auch, also der Butler-Stint und Thibodeau und ja, irgendwie eine, also, dafür, dass man eigentlich einen Franchise-Cornerstone hat, den viele andere auch gerne hätten, ist es nicht so optimal gelaufen die letzten Jahre.
Ja, ich finde auch fast das Interessanteste und was einen irgendwie am meisten mit den Ohren schlackern lässt, ist, dass es gibt eine richtig verdiente Figur in der Franchise-Geschichte, einen absoluten Superstar, und der will nichts mit der Franchise zu tun haben, wenn er sie nicht kaufen kann, weil er die Ownership, also weil er Glenn Taylor für eine Schlange hält. Also dieser Zwist zwischen KG und dem ist ja bekannt.
Ja.
Das spricht dann halt irgendwie immer gegen die Organisation. Und wenn man dazu bedenkt, dass Taylor angeblich die Wolves ja auch verkaufen möchte und also dass sich irgendwie so ein bisschen hinzieht und nicht so ganz klar ist, wie es dann jetzt weitergeht, das trägt halt, glaube ich, auch nicht unbedingt positiv zur sportlichen Situation bei. Mhm. Also was jetzt diese Saison selbst angeht, wir haben ja vorher auch drüber geredet, dass wir über Towns jetzt nicht groß kritisch reden wollen, erstmal in dieser Saison, einfach weil er diese tragische Offseason hatte, nicht tragische Offseason, also dieses tragische Jahr hatte, es trifft es ein bisschen besser, wo mehrere Familienmitglieder gestorben sind und wo er jetzt auch selber dann 13 Spiele wegen Covid ausgefallen ist, also mit der Infektion. Deswegen, diese Saison will ich vom Sportlichen her dann gar nicht groß bewerten, aber insgesamt haben sie von den letzten 17 Jahren waren sie einmal in den Playoffs. So, das ist halt keine neue Entwicklung, sondern das ist halt was sich irgendwie sehr zieht, und das spricht halt dafür, dass es insgesamt in dieser Organisation einfach nicht passt. Und man tendiert dann leicht dazu, dass man sagt, das stinkt halt eher vom Kopf her, als dass es irgendwie an anderen Faktoren liegt. Aber ich finde es auch von außen echt schwierig. Und deswegen bin ich auch skeptisch, dass sich das jetzt irgendwie dann durch so einen Coaching-Wechsel dann ganz easy fixen lässt, sondern das ist halt eher auch über die nächste Zeit noch echt ein interessantes, also eine komische Situation bleiben wird.
Ja, irgendwie schon. Also da, ich meine, dafür sind auch schon zu viele Coaches gekommen und gegangen in den letzten Jahren, als dass man, oder auch unterschiedliche Coaches, als dass man jetzt sagen könnte, okay, der Coach ist jetzt so das Finale-Ding. Ich meine, klar, wenn jetzt Finch irgendwie eine gute Philosophie hat, die dann irgendwie auch zu den Spielern passt, die dann vielleicht auch Towns in eine bessere Situation noch bringt, offensiv, kann es natürlich schon irgendwie ein Stück weit was bringen. Aber ja, ist irgendwie, wie gesagt, ich finde es einfach irgendwie eine komische Situation in Minnesota. Und ja, jetzt mal sehen, wie sich halt Edwards auch entwickelt. Ob er sich vom reinen Dunker auch noch zum effizienten Spieler entwickeln kann, wer weiß.
Ja, vielleicht noch ganz kurz zu ihm, weil, also ich finde ihn schon irgendwie interessant. Also, weil die Zahlen sind jetzt bisher natürlich nicht toll. Also, er punktet zwar relativ viel, aber sehr, sehr ineffizient. Aber ich finde, man hat irgendwie nach wie vor halt in jedem Spiel so mindestens eine Aktion, wo man denkt, das ist schon irgendwie ein sehr spannender Spieler. Also die Athletik ist halt Wahnsinn. Selbst für NBA-Verhältnisse sticht er, finde ich, halt echt heraus. Er hat, finde ich, auch so ein gewisses Charisma. Also wirkt irgendwie, ich weiß nicht, positiv. Das glaube ich, also das war, also als hätte er ziemlich viel Spaß dran. Ja. Weiß ich, ob du dich noch dran erinnerst, aber er hat ja irgendwie vor der Saison diesen Spruch gebracht, dass er eigentlich Basketball nicht guckt. Also, dass er da nicht mit anfangen kann.
Ja, ja.
Weiß ich jetzt auch nicht, ob das vielleicht so ein bisschen Trollen war oder so, aber er wirkt jetzt nicht so, als wäre ihm das Spiel irgendwie nicht wichtig oder als wäre ihm das irgendwie egal, sondern ich finde, er wirkt halt so, schon sehr engagiert und auch, dass er nach dem Spiel halt gesagt hat, er hat zwar nicht die Statline von Nate Duncan zitiert, aber er hat gesagt, die Aktion war ganz nett, aber ich hätte halt lieber gewonnen und so, das spricht für mich erstmal zumindest für die richtige Einstellung. Ja. Also, ich finde ihn bisher wirklich, ja, interessant, auch wenn das noch kein fertiger Basketballspieler ist. Er hat natürlich auch nicht die einfachste Situation, wie wir gerade festgestellt haben.
Eben, das stimmt. Ja, muss mal genau hinschauen. Vielleicht können wir da auch mal beobachten. Wir können auch Spieler-Bandwagon gründen vielleicht.
Ja, oder eine brutale Rookie-Watch.
Oder eine brutale Rookie-Watch. Die würde sich aber vor allem auf Patrick Williams konzentrieren.
Ausschließlich
eigentlich. Rebound-Maschine geworden. Brutal.
Maschine,
ja. Ich weiß,
da wird man direkt
zum Denken. Ich habe gedacht, ich krieg's so durchgeschmuggelt.
Bei Patrick Williams, ja.
Okay. Ja. Aber ja, wir werden mal gucken. Vielleicht kriegen wir es auf die Reihe. Jetzt sollten wir vielleicht noch kurz zu den Wizards kommen.
Ach ja, die gibt's auch noch.
Die ja momentan alles, abgesehen von den Clippers, aus der Halle schießen, was da so kommt. Also Celtics, kein Problem. Nuggets, Lakers, 5 in Folge einfach mal, natürlich. Und die mittlerweile natürlich im Osten auch durchaus Playoff-Chancen haben. Du hast, ich habe schon gesagt, eingangs, dass du eine Kolumne drüber geschrieben hast, deswegen vielleicht lasse ich dir jetzt auch mal den Vortritt. Was hat sich denn so ganz groß verändert, verglichen mit dem doch eher überschaubaren Saisonstart in Washington?
Also ich glaube, zum einen haben sich halt so ein paar Quoten ein bisschen wieder eingependelt, weil, also wir haben ja im Laufe der Saison schon oft darüber gesprochen, dass sie halt eine verheerende Defense haben und hatten. Und das ist jetzt auch nicht immer noch nicht unbedingt so, dass das jetzt irgendwie die beste Defense der Liga wäre. Auch wenn sie es in diesem 5-Spiele-Stretch waren sie es. Aber egal. Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie die dauerhafte Entwicklung war. Aber sie hatten schon zum Start der Saison relativ viel Pech, wenn man so sieht, von wo sie Würfe erlaubt haben. Also sie haben die wenigsten Abschlüsse am Ring zum Beispiel erlaubt, was ja sehr gut ist. Und sehr viel aus der Mitteldistanz, was ja per se auch erstrebenswert sein könnte. Das ist jetzt halt die Frage, wenn die Leute da jeden Wurf aus der Mitteldistanz ganz offen nehmen, dann ist es vielleicht was anderes, aber grundsätzlich ist das ja eigentlich ein Profil, was ganz gut ist.
Ja.
Und laut Cleaning the Glass war halt so die erwartete Wurfquote der Gegner hätte die beste sein sollen von allen Teams. Und das ist also gegnerische. Ne?
Ja.
Das heißt, eigentlich sehr positiv für die Defense. Und stattdessen war es halt Platz 22. Also die Leute haben quasi diese erwartete Quote deutlich ausperformt. Das waren viel, viel besser als das.
Ja,
und das kann man dann nicht alles auf Pech schieben, aber ein bisschen halt vielleicht schon. Das hat sich in letzter Zeit so ein bisschen, glaube ich, gefangen. Und ich glaube, das hat halt vorher auch so ein bisschen in die Irre geführt, dass sie noch schlechter dastanden, als sie waren. Also teilweise vielleicht auch noch deutlich schlechter. Und dazu haben sich jetzt aber auch so ein paar andere Sachen noch gewandelt. Zum Beispiel, dass Westbrook wirkt langsam doch wieder ein bisschen mehr wie Westbrook. Also ein bisschen gesünder, ein bisschen spritziger, was halt vor allem dazu führt, dass sich seine Wurfauswahl wieder ein bisschen verändert. Er nimmt jetzt wieder weniger Dreier, geht mehr zum Korb, wirft mehr aus der Mitteldistanz und das sind im Prinzip die Würfe, die er nehmen soll. Also er kann halt einfach keine Dreier werfen konstant und deswegen spricht das für ihn, wenn er das lässt. Also ich meine, wir haben ja letzte Saison auch darüber geredet, als die Rockets auf Microball umgeschaltet haben und er dann quasi nur noch innerhalb der Zone, innerhalb der Dreierlinie aktiv war, wie viel besser er dadurch wurde.
Ja.
Und so extrem ist es jetzt noch nicht, aber es geht zumindest in die richtige Richtung. Das ist halt gut. Brooks hat die Starting Five verändert, Garrison Matthews reingenommen und Moritz Wagner.
Ja, genau, stimmt, ja.
Beide so eine gewisse Portion Toughness und Hustle mit reinbringen, wo man aber auch, also auf der Center-Position ist halt eigentlich ein bisschen mehr Patchwork. Also die letzten Spiele hat jetzt Brooks regelmäßig im ersten Viertel schon sowohl Wagner als auch Robin Lopez als auch Alex Len eingesetzt und er guckt halt irgendwie je nach Situation, wer da halt gerade irgendwie funktioniert. Und das sind so Faktoren, die da irgendwie dann zu beitragen. Und deswegen spielt Moritz Wagner dann auch mal 3 Minuten und mal 25, weil es sich halt je nachdem, wie es halt funktioniert, so ein bisschen unterscheidet. Dazu Davis Bertans, mein Lieblingsspieler, ist endlich wieder so ein bisschen mehr Davis Bertans. Rui Hachimura hat sich zuletzt echt verbessert gezeigt. Und so fügt sich das dann alles ein bisschen mehr drumherum. Und es ist nicht mehr nur Bradley Beal. Aber Bradley Beal ist natürlich nach wie vor der wichtigste und beste Faktor. Und der ist halt immer, also nach wie vor einfach spielt eine überragende Saison.
Ja, Beal, klar, also über jeden Zweifel haben. Ich fand auch, was ich jetzt gesehen habe von ihnen, ich fand immer wieder interessant, wie aktiv Wagner eigentlich ist. Also so ein bisschen, also er wirkt so ein bisschen hibbelig, aber macht es dann trotzdem mit Verstand, was er so macht.
Irgendwie habe ich so das Gefühl. Großer Pat Beverly.
Ja,
ganz genau. Anderer Typ, aber er ist auch die ganze Zeit am Labern. Du hörst ihn immer, auch wenn er auf der Bank sitzt und ist irgendwie halt ein sehr hohes Aktivitätsniveau.
Absolut, absolut. In jeder Lebenslage quasi auf und rund um den Court. Und ich meine, du hast ja auch in deiner Kolumne geschrieben, also man sieht es auch. Er nimmt sehr, sehr gern Charges an und ist da irgendwie, ist sich da auch irgendwie für nichts zu schade, ist irgendwie relativ smart unterwegs, so rund um den Korb. Und sonst, ich habe auch so das Gefühl, und ich habe so den Eindruck, dass sie halt auch selber versuchen, also klar, der Dreier, ich meine, sie haben ja gute Schützen, aber halt auch wirklich gut Richtung Ring zu kommen, ne? Also gerade Westbrook hast du ja schon angesprochen, aber auch generell, dass halt die Abschüsse in Ringnähe schon relativ wichtig sind. Teilweise, also gegen die Lakers gab es dann so Phasen, in denen die halt einfach nicht so gefallen sind, aber so grundsätzlich einfach so diesen Ansatz zu sagen, also entweder werfen wir von draußen oder wir ziehen halt richtig Richtung Zone. Selbst Hachimura macht da irgendwie so ein bisschen mehr mit. Fand ich auch interessant, dass er am Ende ja LeBron verteidigt hat gegen die Lakers. Und ist aber auch gar nicht, also gut, LeBron in solchen Situationen zu verteidigen, ist sehr undankbar und so richtig gut kann man nicht aussehen. Aber zumindest, also er hat's, es war jetzt kein absolut mieses Mismatch und er war jetzt nicht komplett überfordert, sondern er hat ihn arbeiten lassen für seine Punkte, sagen wir es mal so.
Genau, und das ist für ihn absolut ein Fortschritt und das hat man halt in letzter Zeit irgendwie ein bisschen mehr gesehen. Also, dass er da halt engagierter ist und sich auch besser bewegt irgendwie. Ja. Also, das unterscheidet sich schon von seiner ersten Saison auf jeden Fall.
Ja.
Und noch kurz zu Wagner, weil du es halt auch gesagt hast mit dem am Ring abschließen. Also, man hat ihn ja irgendwie immer so als Stretch 5 irgendwie auf dem Schirm, aber der nimmt halt echt nicht viele Dreier. Also und dafür trifft er aber in Ringnähe aktuell 91% seiner Würfe, was okay ist.
Ja. Solide. Ja. Ich meine, nicht perfekt. Ja.
Nicht in der wahrsten Sinne des Wortes, nicht ganz perfekt, ne?
Aber die Richtung stimmt.
Ja.
Aber hast du denn so den Eindruck, dass das haltbar ist? Also, dass das, was wir jetzt sehen, eher die Wizards sind, als das, was wir so die ersten paar Wochen, Saisonwochen gesehen haben?
Also ich glaube nicht, dass sie defensiv so gut bleiben, wie das jetzt zuletzt aussah. Also sie hatten irgendwie ein Defensivrating von 105, glaube ich, über diese Siegesserie. Und das wäre so, glaube ich, aktuell der beste Wert der Liga oder knapp drunter. Also auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich glaube, so gut sind sie nicht. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es sich ein bisschen mehr in der Mitte einpendelt. Und wir haben ja vor der Saison auch beide gedacht, dass das eigentlich schon für einen Playoff-Platz im Osten reichen sollte.
Ja.
Und ich glaube, dass sie zumindest von jetzt an eher Richtung 500 gehen werden. Also ich weiß nicht, ob sie dann zwingend da unter die ersten 8 kommen, aber die ersten 10 sehe ich eigentlich schon. Also sie haben ja einfach das Glück, dass der Osten echt nicht gut ist. Also wir haben im Moment halt 5 Teams mit einer ausgeglichenen oder positiven Bilanz und das ist echt verdammt wenig. Also Boston ist mittlerweile im negativen Bereich angekommen. Es ist nicht so, dass das Feld irgendwie bestellt wäre, sondern es ist da halt einfach noch relativ viel möglich. Und ich glaube, wenn sie sich halt zumindest so dieses Aktivitätsniveau auch defensiv beibehalten können und wenn vor allem Westbrook bisschen bei dem bleibt und also vor allem auch körperlich standhält, also er kam ja auch von einer Verletzung zurück, dann sollte das eigentlich schon einigermaßen positiv bleiben. Also ich glaube, sie sind nicht so schlecht, wie sie am Anfang der Saison gewirkt haben. Sie sind auch nicht so gut, wie sie jetzt während dem 5-Siege-Streak gewirkt haben, aber irgendwo dazwischen.
Ey gut, ich meine, Anfang der Saison war auch extrem. Also ich habe es auch nicht richtig verstanden, aber ja, klingt gut. Ich meine, die Bulls werden demnächst im positiven Bereich sein, da sind wir uns ja sicherlich einig.
Ja, also ja, klar.
Und das andere, was so, was sonst so passiert, ist, werden wir sehen. Dann bleiben jetzt eigentlich nur noch willkürliche Gedanken, würde ich sagen.
Ja.
Und ich hab einen guten für dich zum Einstieg.
Okay.
Du hast ja letzte Woche, hast du ja Dante DiVincenzo als klassischen BMX-Fahrer für dich ausgemacht.
Ja.
Ich habe das California Skater Pendant gefunden diese Woche. Hast du eine Vorstellung, wer sein könnte?
Bin ich gar nicht sicher. Ja.
Tyler Johnson.
Ja, gut. Das, ja, stimmt, stimmt.
Oder?
Vor allem auch, wenn er dann teilweise so die Zahnlücken hat und so, weil er sich wieder irgendwo Zähne ausgeschlagen hat und so, dann sieht man das halt, dann wirkt das irgendwie noch mehr, als hätte er in der Halfpipe zu viel riskiert.
genau.
Einfach mal all in gegangen.
Ja,
doch, das passt gut.
Ja, so wilder Haarwuchs und so und also irgendwie so auch von der Aura her, finde ich. Es ist ja auch so ein bisschen, es ist ja auch eine Ausstrahlung oder was Ding, das man so nach außen trägt. Also von daher muss ich ja nicht denken, als ich mir die Nets angeschaut habe. Ansonsten vielleicht, wenn wir bei den Nets sind, hab ich mir so die Frage gestellt, wie sehen wir denn jetzt so die Rollenspieler der Nets mittlerweile? Also ich meine, dass die Nets als Team relativ gut sind, also auch, haben wir jetzt gesprochen, ich will es auch gar nicht so darauf eingehen, aber so, also gerade so die Bruce Browns jetzt nicht nur wegen seines Career Highs im letzten Spiel, aber auch Jeff Green, Shamet, auch Luau Cabarro. Ist es am Ende vielleicht, ist der Supporting Cast vielleicht sogar zumindest mal halbwegs solide? Ich meine, reicht ja bei dem Ding schon. Also ich meine, zum Beispiel bei TLC, denke ich mal, habe ich dann auch so ein bisschen an TLC und KCP gedacht. KCP war ja auch lang so ein natürlich nicht dasselbe Niveau, aber halt so jemanden, den man lang irgendwie so ein bisschen als, nicht als Punchline verwendet hat, aber so ein bisschen gedacht hat, okay, irgendwie so richtig gut ist er nicht und er dann plötzlich so ein Ding, also seine Nische für sich gefunden hat. Und wie gesagt, ich bin bei Luau Cabarro bin ich jetzt nicht an dem Punkt, dass ich sage, er ist jetzt mega gut und so und ist jetzt der perfekte Rollenspieler. Aber ich habe irgendwie so den Eindruck, dass er da eigentlich so ein bisschen mit seinem Profil gar nicht so schlecht reinpasst. Und ich habe auch so den Eindruck, dass die Nets sich als Team so ein bisschen auf diesem Roadtrip auch so ein bisschen gefunden haben.
Ja, also sie haben ja auch alles im Grund und Boden dominiert und das ohne Durant, ne? Also das muss man schon auch sagen, das läuft ganz gut bei ihnen. Das sieht dann jetzt momentan natürlich auch alles vielleicht ein kleines bisschen besser noch aus, als es wirklich ist. Also gerade was den Supporting Cast angeht, glaube ich.
Ja.
Es ist halt so ein bisschen die Frage, wer dann Richtung Playoffs richtig verlässlich ist. Aktuell sehe ich da, also neben Joe Harris natürlich, den man da sowieso ein bisschen ausklammern muss. Eigentlich Jeff Green, also was halt lustig ist, weil Jeff Green so über seine Karriere so mit der unverlässlichste Spieler überhaupt ist, wenn man so die besten und die schlechtesten Spiele miteinander aufwiegt. Aber ich glaube gerade so als Smallball-Big, der halt irgendwie Blöcke setzt, der halt ein bisschen werfen kann, der auch verteidigt, passt der da schon ziemlich ideal zu dem, was sie machen. Was die anderen, also Bruce Brown finde ich auch gut, passt glaube ich da ganz gut rein. Aber so die Aktivitäten, die man jetzt so von ihnen sieht, also sie haben ja auch gerade drei ihrer quasi Testspieler entlassen und werden aber zwei davon auch über 10-Tages-Verträge dann wieder reinholen, zeigt ja auch, dass sie da irgendwie noch nicht fertig sind. Ich glaube, sie müssen halt einfach noch schauen, dass sie wahrscheinlich noch einen einigermaßen verlässlichen Wing da reinholen und sie brauchen einfach nur einen großen. Also ich glaube, das ist klar. Ich glaube, das fehlt auf jeden Fall noch, um einfach die Defense Playoff-tauglich zu machen, weil ich glaube, da sind sie mit dem Personal jetzt noch nicht. Aber wir haben es auch schon gesagt, sie sind offensiv so gut, dass sie nicht das beste Defensivteam der Liga sein müssen, sondern eher irgendwie, dass sie wahrscheinlich mit Platz 15 durchkommen, weil die Offense halt so historisch gut ist. Und da bin ich mal gespannt, was sie da noch aus dem Hut zaubern können. Ich glaube, PJ Tucker wäre die bestmögliche Variante, die sie kriegen können. Vielleicht auch noch irgendwie einen anderen großen Jungen, aber es ist jetzt nicht so, dass der Kader so schlecht um die drei herum wäre, dass man da quasi alles noch nachbesetzen müsste. Also genau, das definitiv nicht.
Ja. Und Jordan hat sich auch gesteigert ein bisschen.
Ja, es hilft, wenn du halt so elitäres Playmaking an deiner Seite hast. Ich sehe in ihm jetzt noch nicht den Anker einer Playoff-Defense, aber Er schafft es, glaube ich, in dem Szenario schon ganz gut auszusehen. Klar.
Ja, finde ich auch.
Ist auch gut, wenn dein einziger Konkurrent weg ist.
Es gibt so eine gewisse Ruhe in deinem Spiel, ne?
Ja, genau. Ich glaube, das entspannt einen.
Ja, das hilft. Ja.
Ich habe diesmal so Gedanken. Ja, ich habe etwas Kleineres, aber nochmal zurück zu dem Anthony Edwards Dank. Mhm. Punkt 1. Aaron Baines war in der Nähe, aber er war nicht derjenige, über den gedankt wurde. Und also wir wissen viel über Aaron Baines in seiner Karriere, dass er eigentlich nie diesen Kontakt gescheut hat und deswegen auch schon auf 8 Millionen Postern gelandet ist.
Ja.
Findest du es gut, dass er in der Nähe war, um Yuta Watanabe danach aufzuhelfen oder ihn vielleicht auch in die Unterwelt zu begleiten, weil er halt einfach die Erfahrung hat?
Ich glaube, es ist schon gut, in solchen Momenten jemanden an deiner Seite zu haben, der das auch schon mal durchgemacht hat. Und ich meine, ich finde es für Watanabe, fand ich es gar nicht so schlimm, weil, keine Ahnung, ich meine, er ist jetzt auch nicht der Größte. Es ist wie damals so ein bisschen, und nicht ganz so extrem, wie Brandon Knight gegen DeAndre Jordan.
Nee, da sind ja die Größenunterschiede ganz anders gewesen.
Ja, aber trotzdem ist es halt ein Spieler, den du jetzt normal, es ist jetzt eben nicht dieses Ding, also er ist kein Center. Es ist jetzt nicht
ja,
so,
gut.
Weißt du, also über einen Center zu danken, ist halt so, dass, also gerade als Wing oder als Guard ist halt so, ja, dann bist du halt, ne? Aber ja. So fand ich es jetzt, also, aber ich glaube schon, dass es so moralischer Beistand ist auf jeden Fall gut in so einem Moment. Also von jemandem, der eben diese Situation für sich auch kennt und noch extremer kennt auch, weil eben Center.
Ja.
Also von daher, finde ich, kann ich nachvollziehen.
Und findest du, es sollte überwiegen, dass man Watanabe quasi dazu dafür lobt, dass er es überhaupt versucht hat zu contesten, oder soll man darauf hinweisen, dass er ja auch vielleicht einfach ein bisschen zu spät rotiert hat und dass deswegen jetzt nicht unbedingt eine gelungene Defensivaktion war, abgesehen davon, dass über ihn gedankt wurde mit einer selten gesehenen Brutalität?
Ich bin immer dafür, das Negative rauszusehen, also von daher verdammt
ja,
mies. Ich weiß.
Nein, genau.
Ich finde Contesten generell, solange es jetzt nicht gefährlich ist, was ja in dem Fall jetzt, also ich meine, es gab dann die Kollision, aber ich finde Contesten, ich finde es gut, wenn ein Spieler das Poster nicht scheut, also als ja. am Receiving End des Posters sozusagen. Also von daher ist es, würde ich das eher als löblich, ich meine, die defensive Rotationen werden regelmäßig verschlafen, jetzt nicht von Zach LaVine, aber von anderen Spielern. Und,
ich finde es auch sehr gut, dass er den Dank nicht verhindert hat, weil ich habe mich schon sehr gefreut über den Dank.
Ja, eben. Also von daher, er hat eigentlich alles richtig gemacht, er hat es versucht, hat es nicht verhindert, so, denn wir hatten, alle haben den Dank und er irgendwie, ja, ich finde es okay. Um mal ganz kurz an die Dreierlinie zu gehen, ich habe was gelesen, Kelly Oubre, also seit Februar haben 25 Spieler mindestens 25 Dreier getroffen und einer davon ist Kelly Oubre, der im Februar 46,3% seiner Dreier trifft.
Siehst du mal.
Das ist krass, oder?
Ja. Es konnte nicht so schlimm weitergehen, wie es angefangen hat. Es wird auch nicht so gut weitergehen, wie es jetzt im Februar war, aber irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Irgendwo,
denke ich auch.
So, wenn es über die Saison dann irgendwie bei 34% ist, dann ist es ungefähr sein Career-Niveau und dann ist
gut. Ja, dann ist alles okay. Ansonsten, interessant finde ich die Backcuts der Blazers, finde ich immer ganz geil, wenn irgendwie so Jones Jr. oder auch Nasir Little so ein bisschen die Baseline lang cutten und dann den Alley-oop-Pass von Dame bekommen, der eigentlich so Richtung Dreierlinie steht, finde ich mal ganz nett anzuschauen. Und dann habe ich mich noch gefragt, beim Spiel Clippers gegen Nets hat unser Freund Patrick Beverly, hat er natürlich von Anfang an sich zur Aufgabe gemacht, James Harden krass unter Druck zu setzen, hat es dann ein paar Minuten gemacht und dann war es auch irgendwie wieder vorbei. Und dann habe ich mich eigentlich gefragt, was so diese überaggressive Point-of-Attack-Defense für so am Anfang eines Spiels, was der Sinn dahinter ist. Ob es wirklich nur der Sinn ist, irgendwie irgendwas zu demonstrieren oder ob das irgendwie wirklich einen nachhaltigeren Gedanken im Hintergrund hat.
Ja, ich stelle mir immer vor, dass sowas vielleicht bei Rookies einen Einfluss hat, bei jemandem, der dann jetzt irgendwie bei seinem 8. und 9. All-Star-Game dabei ist, wie James Harden. Dem ist es, glaube ich, vollkommen egal, ob dann Patrick Beverly abzappelt. Also das Einzige, wovor der sich dann, glaube ich, Sorgen macht, ist, dass Patrick Beverly irgendwas Asoziales macht und versucht, ihn zu verletzen, was er halt nun mal schon das eine oder andere Mal getan hat in seiner Karriere. Da macht man sich dann vielleicht Sorgen, aber dass er ihn verteidigt und dabei anschreit, ich glaube nicht, dass ihn das wahnsinnig beeinträchtigt in seinem Spiel.
James Harden ist ja dann auch eher der Stoiker dann in solchen Situationen, auch wenn sie kurz aneinander geraten sind nach einem Foul von Beverly.
Zu Recht. Manchmal kann man ja auch dann mal machen, aber.
Ja, ja.
Also ich glaube halt schon, dass es halt dieses, ich versuche in deinen Kopf reinzukommen und dich einzuschüchtern, aber man muss ja auch dazu sagen, dass da, ich glaube, die Möglichkeiten für diese Psychospielchen sind nicht mehr so ausgeprägt, weil man heutzutage auch leicht für einmal in die falsche Richtung niesen technisches Foul bekommt. Und dann
stimmt.
Ist es halt, also läuft es halt darauf hinaus, dass es nicht so wahnsinnig großen Impact hat.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Sonst, weiß nicht, hast du noch was?
Nee.
Da möchte ich noch kurz auf die Mimik von Bradley Beal hinweisen, die einfach irgendwie in jeder Situation genau das ausdrückt, was gerade passiert.
das stimmt. Ja, das sind er und Josh Hart die Besten, was so diese Visagen angeht.
Das ist echt krass. Also, ohne Scheiß, du müsstest das Spiel nicht angucken, du wüsstest genau, wie es für die Wizards läuft. Also, wenn du nur Beal anschaust, dann, das ist, finde ich sehr beeindruckend.
Sehr guter Punkt, ja.
Ja. Und, damit hätten wir es für diese Woche.
Absolut.
Hast du noch irgendwas zu Zach LaVine zu sagen?
Nee, ich habe jetzt genug.
Ich nehme diese Woche auch kein Jim Boylan Timeout am Ende, wenn alles schon gelaufen ist. Ich lasse
Danke dir.
Sehr gerne, sehr gerne. Ja, Freunde, und wir danken euch für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und für all diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind, natürlich noch der Hinweis, dass ihr uns gerne abonnieren könnt. Den Hinweis geben wir jede Woche, aber er ist auch einfach verdammt gut. Denn uns gibt es nämlich sowohl bei Apple Podcasts, wo ihr uns gerne Rezensionen hinterlassen könnt, als auch bei Spotify und bei Deezer. Gleichzeitig könnt ihr uns folgen bei Twitter, bei Instagram, Facebook und natürlich auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Wie gesagt, da gibt's ein krasses Ausdauerformat. Ich weiß gar nicht, ob es so krass wird. Also jetzt nicht zu viele Erwartungen schüren und am Ende sind alle enttäuscht. Glaube ich zwar nicht, aber man weiß ja nie. Dann, wie gesagt, der Bandwagon läuft jetzt Richtung Sacramento aus. Und für all diejenigen, die wir nicht bei Patreon hören, die hören wir hoffentlich nächste Woche wieder, nächsten Mittwoch. Und sonst hören wir uns diese Woche nochmal. Und an dieser Stelle genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.